du warst ja vor ein paar Wochen eine Push-Mitteilung bei Spiegel Online und so weiter, als es hieß, du verlässt die Deutsche Bahn.
Welche Frage kannst du überhaupt nicht mehr hören?
Wie machen Sie das denn mit den 5 Kindern? Diese Frage, die finde ich wirklich absurd. Irgendwie kommt man immer auf dieses Thema oder ganz oft in Interviews. Und das ärgert mich jedes Mal, weil ich lese ja viele Interviews von männlichen Vorständen und da spielt das aber auch so gar keine Rolle. Ne? Es ist einfach so ein schöner Wein und deshalb habe ich gesagt, den bringe ich heute hierhin mit. Du hast immer wieder Krisen, du brauchst die Krisenerfahrung 1, 2, 3 Mal. Du musst diese Handlungsmuster kennen, wie reagiere ich. Du musst auch manchmal abgeklärter sein, dass du dich nicht über jedes aufregst. So.
Ich dachte ja, dass das so eine scheue Rebe sei, die vielleicht nicht so die Sonne meidet oder sonst was, bis ich jetzt dann später auch erfuhr, die wurde von einem Herrn Scheu irgendwie das erste Mal zusammengefummelt und deshalb heißt sie Scheue.
Gut, genau,
man lernt ja die aus.
Also von daher, ich bin eher für eine schnelle, aktive Sprache.
Und wieder ist es einmal soweit. Wieder sind wir mal zusammen, wir zwei. Wir haben wieder jemanden mitgebracht.
Neues Jahr, neues Glück.
Ja, und das Schöne ist daran, wir sind heute aber auch gar nicht allein.
Nein.
Nein.
Ach, du meinst nicht die Weinprinzessin, die immer dabei ist? Hallo Weinprinzessin.
Hallo. Hallo, ich grüße euch von hier hinten.
Vom Katzentisch.
Sondern, wie meinst du noch?
Ich meine die Menschen, die so links neben uns sitzen.
Ach, links? Ach, da sind ja welche.
Ja,
war mir gar nicht so klar. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Haben wir denn auch einen Gast oder
Publikum? Haben wir auch, aber das Tolle ist, egal was heute alles hier besprochen wird, es bleibt alles Top Secret.
Ja, Top Secret, genau. Ja. Es ist alles Top Secret. Ich habe auch schon überlegt, wie man die Folge nennen könnte. Nette Menschen würden sagen, weil wir dich lieben.
Ja.
Böse Menschen würden sagen, heute heißt es, ich packe meinen Koffer.
Autsch. Okay, das ist mein Zeichen.
Ja, so, komm, legen wir los.
Legen wir los und lassen wir unseren Gast in unsere Mitte. Und zwar, unser heutiger Gast wurde in Szczytno in Polen geboren. Und 8 Wochen nach ihrer Geburt zieht es die Familie ins ostwestfälische Enger. Sie studierte Psychologie mit Schwerpunkt Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie und als Nebenfach Pädagogik an der Universität Bielefeld, die Stadt, die es nicht gibt. Ihre Promotion, Dissertation, erfolgte 2009 an der LMU München mit dem Titel »Mit 60 im Management, Vorstand oder altes Eisen?« Eine qualitative Untersuchung zur Selbsteinschätzung von Führungskräften im obersten Management. Vom Januar 2020 bis November 2025 verantwortete sie als Mitglied des Vorstands der Deutschen Bahn AG das Ressort Güterverkehr und war Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG. Zuvor leitete sie ab 2010 die Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, als erste Frau an der Spitze eines Unternehmens. Unter ihrer Führung stieg die Zahl der Fahrgäste deutlich. Die BVG schrieb erstmals schwarze Zahlen. Sie begann ihre Karriere im Management eines Bielefelder Unternehmens, wechselte 1996 zur Deutschen Bahn und übernahm dort verschiedene Leitungsfunktionen, unter anderem bei DB Cargo und DB Cargo Polska. Ihre Berufung in den DB-Vorstand im Jahre 2019 erfolgte auf Initiative des damaligen Verkehrsministers Andreas Scheuer, ausgezeichnet mit dem Mestemacherpreis als Managerin des Jahres. Aber sie ist vor allem eines. Durch und durch Realistin. Und als Realistin will sie nicht weniger als die Welt verändern. Sie besteht auf Pünktlichkeit, auch zu Hause, und versucht stets hinter die Fassade zu blicken, um die Motive ihres Gegenübers zu verstehen. Selbst jetzt, während ich spreche, läuft ihre Analyse bereits. Sie ist überzeugt, die Technik mag zwar Fortschritte machen, doch letztlich entscheidet immer der Mensch. Genau deshalb ist ein Psychologiestudium aus ihrer Sicht ein großer Vorteil für diesen Beruf. Ursprünglich wollte sie Gefängnispsychologin werden, doch nach ihrem ersten Praktikum wechselte sie in die Wirtschaft. Eine Zusage aus der Pharmaindustrie hatte sie schon, bis dann, nicht verspätet, sondern genau zur richtigen Zeit, die Deutsche Bahn um die Ecke kam. Es liegt ihr besonders am Herzen, mehr Frauen in Führungspositionen zu sehen. Ihren Urlaub verbringt sie am liebsten mit der Familie an der Ostsee, am polnischen Meer. Sie baut gern Sandburgen. Ein romantischer Sommerabend bedeutet für sie ein gemütliches Essen ohne Mücken, mit gutem Wein und Meeresfrüchten. Sie liebt deutschen Weißwein, vorzugsweise Riesling. Ihr Äußeres akzentuiert sie gern mit farbkräftigen Outfits. Bis vor kurzem meist ganz in Rot, von der Jacke bis zu den Turnschuhen, als persönliches Markenzeichen. Polnisch spricht sie nicht, obwohl sie es versucht hat. Stattdessen prägt das sehr charmante ostwestfälische IA ihre Sprache, wie in Wiat Kirsche 14. Montags aufzustehen fällt ihr schwer. Sie hat oft den Mund voller Gummibärchen, besitzt mehrere Portemonnaies, die meisten liegen im Schrank, aber das Kleine ist immer dabei. Punktesammelkarten meidet sie. Für Bahnfahrten führte sie stets ihren Anordnungsausweis mit sich und hat damit sogar schon mal jemanden aus dem Zug gewiesen. Autofahren bezeichnet sie als verschwendete Lebenszeit und auch das Fliegen in den Urlaub gehört nicht zu ihren Vorlieben. Ihr Karrieretipp lautet, ambitionierte Ziele haben und konsequent verfolgen. Ihr Antrieb, sie möchte etwas bewegen und den Hebel zur Veränderung ansetzen. Herzlich willkommen bei In Vino Verbi Was? Dr. Sigrid Evelyn Nikuta. Yeah.
Ich bin beeindruckt. Vielen Dank. Richtig, gerne. Richtig gut recherchiert.
Das freut mich. Das freut mich. Es ist auch nicht immer so einfach, weil ja man versucht, gewisse Dinge aus der Öffentlichkeit immer rauszuhalten.
Genau. Ne?
Trotzdem, das Netz vergisst nie.
Genau, ja.
Und wenn, dann versuche ich natürlich auch wirklich die charmanten Dinge so zu finden. Aber es sind auch nur die charmanten Dinge da. Also keine Sorge.
Genau. Es sind schon persönliche Dinge da drin, aber nicht zu persönlich.
Richtig.
Darauf habe ich immer sehr, sehr geachtet.
Ganz genau.
Wie ist denn das, wenn man so eine öffentliche Persönlichkeit wird, wenn der Management immer weiter aufsteigt? Weil normalerweise sind Manager ja eher versteckte Leute und plötzlich wird man, je höher man kommt, spätestens bei der BVG dann ja öffentlich. Ändert sich da was für dich?
Also als ich zur BVG gekommen bin, bin ich quasi über Nacht von einem Vorstand der Bahn für Güterverkehr, der in Polen gearbeitet hat, was keinen wirklich interessierte, zu einer mega öffentlichen Person geworden. Das war tatsächlich erstmal ein großer Switch, weil du merkst es, du bist in der Bahn und du merkst ja, wenn dich Menschen unentwegt irgendwie angucken. Ja. Und ich hatte dann auch so ein paar Szenen gehabt, wie, was weiß ich, dann saß ich in oder stand in der Bahn, ich stand da und las irgendwas und da stand dann in der Zeitung, Nikuta bereitet sich auf die heutige Sitzung vor, irgendwie im Stehen in der Bahn. Ne? Also das war dann schon manchmal so ein bisschen, wo du dir dachtest, ja klar, ich bin auch ein Mensch, ne, und muss die Dinge irgendwann lesen.
Also so ein Moment, wo man merkt, ich muss mich jetzt anders benehmen?
Also, ich sag mal, ich halte mich total an die Verkehrsregeln in Berlin, aber sowas von, ne? Mir käme nichts anderes in den Sinn. Also, ich benehme mich schon gut, aber sowieso, denn du weißt nie, wer dich gerade beobachtet. Mhm.
Also ist das manchmal. Heute beobachten dich ja viele, viele in Vino Stammhörer und Seher. Und wundern sich mit uns gemeinsam, warum wir heute über das Thema Scheurebe mit dir sprechen. Sigrid, warum? Was soll das?
Wir dachten,
warum
voll,
Scheurebe?
Es käme Riesling, aber Überraschung.
Ja, Überraschung. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon damit anfangen soll. Auf jeden Fall, Scheurebe ist ein Wein, den ich extrem gerne trinke. Und der etwas weniger bekannt ist, oder dachte ich etwas weniger bekannt als der Riesling, bis ich mich dann mal begonnen habe, damit zu beschäftigen und festgestellt habe, nee, der ist eigentlich auch total bekannt. Den gibt's aber noch gar nicht so lange, sondern erst, ich glaube, 110 Jahre gibt's diesen Wein erst. Es ist so ein leichter Wein, der nicht so viel Alkohol hat und auch nicht so viel Säure. Ich trinke den total gerne, gerade im Sommer oder einfach so, ne? Es ist einfach so ein schöner Wein. Und deshalb habe ich gesagt, den bringe ich heute hierhin mit.
Ich dachte ja, als ich vor 3 Jahren hier mit dem Podcast anfangen durfte, dass das so eine scheue Rebe sei, die vielleicht nicht so die Sonne meidet oder sonst was, bis ich jetzt dann später auch erfuhr, die wurde von einem Herrn Scheu irgendwie das erste Mal zusammengefummelt und deshalb heißt sie scheue.
Gut, genau,
man
genau.
Lernt ja die aus. Du denkst also, wirklich, die ziehen sich dann zurück, ja?
Ja.
In Blatt.
Nein, nein. Die ist scheu.
Ja? Du gehst vorbei, zieht sich natürlich alles zurück.
Eine scheue Rebe.
Nee, natürlich. Nein. Also dieser, ich glaube, Georg Scheu, der in Alzey gearbeitet hat, der hat zum Beispiel auch die Huxelrebe entwickelt. Also der war für seine Zeit total führend und hat Weinsorten gekreuzt und jetzt sind das Weinsorten, die wir total gut kennen.
Und ist ja die zweitbekannteste gekreuzte in Deutschland nach dem Müller-Thurgau.
Ja, also
so. Von
daher.
Und nach neuesten, und Moment, und um es mal auszubauen, und nach neuesten DNA-Kenntnissen, früher sagt man, es besteht aus Silvaner und Riesling aus einer Kreuzung und jetzt hat man rausgefunden, nee, Silvaner nicht, sondern das ist eher eine wilde Rebe mit Riesling.
Eine scheue Rebe und eine wilde Rebe. So ist das. Aber lass uns doch nicht nur über Reben reden. Lass uns doch mal Reben schmecken, oder? Wenn wir schon mal richtig haben,
oder?
Ja.
Wollt ihr eine Rebe?
Ja, unbedingt.
Ja, herrlich. So, starten wir das Unterfangen. Liebe Weinprinzessin, Majestät, Entschuldigung, Majestät. Euer Majestät.
Ja. Ja,
einen wunderschönen guten Tag nochmal von hier hinten. Also ich habe hinten unsere kleine Kühltruhe, unsere Kühlzelle, wo die ganzen Weine für heute Abend schon gelagert werden. Und ich habe jetzt mal reingegriffen und ich habe richtig gegriffen, denn wir wollen uns steigern heute. Wir fangen an mit dem Wein von Dietmar.
Okay.
Ich würde den einfach mal öffnen.
Da habt ihr euch irgendwie in letzter Zeit.
Ja. Ah ja.
Also.
Da mache ich uns schon mal hier ein Pullöckchen auf, wa?
Ja, machen wir ein Pullöckchen auf.
Der Wein von Dietmar hat einen Korken.
Ja. Ja. Der hat mich leider hier nochmal jetzt ein bisschen herausgefordert.
Für die durstigen Zungen hier im Publikum, es kommen gleich
Kommt
Flaschen.
Sofort.
Ihr könnt euch direkt hier bedienen und selber verköstigen gleich. Ihr müsst nicht an unserer kleinen Flasche
mitnehmen. Genau, ja.
Leck, ist der fest drin.
Genau.
Oh, klingt gut.
So, ich mache uns hier mal gleich was zum Trinken in der Regie, wa?
Und ja. Dann immer erst die Regie, ist klar.
Dann gebe ich euch den Spaß wieder rüber.
Während hier unsere Majestät den einschenkt, gibt es immer so eine Sache, man hat ja so viele Interviews gemacht in seinem Leben. Und man ist immer wieder dabei. Und es ist auch nicht immer einfach, vermute ich mal. Ne? Weil Journalisten ja durchaus gewisse Fragen immer stellen wollen. Welche Frage kannst du überhaupt nicht mehr hören?
Wie machen Sie das denn mit den 5 Kindern? Diese Frage, die finde ich wirklich absurd.
Ja.
So, ne? Und, ja. Die wird jetzt seltener mittlerweile so direkt gestellt. Mhm. Aber irgendwie kommt man immer auf dieses Thema oder ganz oft in Interviews. Und das ärgert mich jedes Mal, weil ich lese ja viele Interviews von männlichen Vorständen und da spielt das aber auch so gar keine Rolle.
Ne? Da weiß man nicht mal, wie viele die haben, aber bei den Frauen wird es
thematisiert. Bei manchen weiß man das, da gibt es ja auch zweistellige Zahlen etc. Aber
manchmal wissen die es sogar selber nicht.
Ja, bei manchen wollte ich gerade sagen, weiß man sogar mehr als die.
Ja, genau, aber das ist kein Diskussionsgegenstand.
Nein.
Ja.
Und aber welche Frage würdest du gern mal hören?
Die wird glücklicherweise auch oft gestellt. Management in herausfordernden Zeiten, wie das eigentlich funktioniert, wie man es schafft, auch in schwierigen Prozessen Mitarbeitende einzubinden, wie man es schafft zu kommunizieren. Also dieses tatsächlich, wie geht eigentlich Management, wenn nicht nur die Sonne scheint, sondern wenn die Herausforderungen groß sind?
Verstehe. Ich als Wirtschaftswissenschaftler finde es ein spannendes Thema für heute.
Ja,
da könnten wir doch mal einsteigen.
Aber davor sollten wir einen trinken, glaube ich.
Beim ersten Wein.
Genau. Das ist so. Auch eine Schorrebe.
Wir gehen jetzt mal da stark von aus, außer ich habe mich vergriffen.
Ja.
Dietmar, was hast du uns denn da? Achso, wir müssen ja erst.
Aber ja.
Hast du einen Trinkspruch, Dietmar?
Achso, ja, stimmt, da war ja was. Moment, da muss ich mal ganz kurz scrollen.
Achso, okay, so internalisiert, da muss ich kurz scrollen.
Ja. Also, hier.
Ah! Boah, der ist schon ganz warm, mein Wein.
Also, mein Trinkspruch heißt, das mit den Journalisten ist ja so eine Sache. Sie stellen immer Fragen, auf die sie garantiert keine Antwort kriegen.
Zum Wohl.
Wer das
zum
so
wohl.
Gesagt hat.
Zum Wohl, ja, ne?
Prost an euch.
Zum Wohl hier, zum Wohl.
Zum Wohl.
Warte hier, ja, ne?
Der hat jetzt im Winter so ein bisschen die falsche Jahreszeit. Das ist ein richtig schöner Sommerwein, finde ich.
Ja, ich habe gelernt, Terrassenweine, sagt der Winzer immer dazu.
Ja.
Ein guter Terrassenwein. Guter Terrassenwein.
Ich habe aber nur einen Balkon, deshalb sage ich mal Balkonwein.
Okay, aber...
Deshalb der Wein.
Was würdest du auf der Terrasse trinken? Ich trinke auch auf der Terrasse Wein.
Ganz was anderes.
Also.
Okay. Sigrid, wie gefällt er dir?
Sehr gut. Ich würde sagen, im Vergleich zu dem, den ich mitgebracht habe, hat er etwas mehr Säure.
Das ist so ein Dietmar Horsitschka-Klassiker mittlerweile. Der Mann, der uns 50 Folgen lang sagte, er mag keine Säure, bringt neulich so noch säurehaltige Weine mit. Total lustig.
Ja, um dich zu ärgern.
Ja, genau. Also so, ne?
Ja.
Du brauchst dir was.
Achso, da ist ja jetzt in Vino Dietmar drauf.
Richtig,
auf
ganz genau.
Flasche. Ja.
So heißt dieser Wein.
Dann gibt's
das ist endlich mein eigener Wein. Ich wollte immer meinen eigenen Wein haben. Das ich, ja. Danke.
Hier mit uns ist es gerade ein Kellerwein übrigens.
Ja, ich glaube, man kann das auch bestellen. Ne? Man kann doch auch...
Ein bisschen näher ans Mikro.
Man kann doch auch so eigene Etiketten produzieren lassen.
Mhm.
Ja, ich finde, die ist auch gut gelungen.
Ja, also, finde ich auch.
So, ja. Wirklich, das ist so unsere Art von Blindverkostung.
Nur dieses mit dem Teser da befestigen, da Katz, das hat noch Verbesserungspotenzial.
Okay, aber ein bisschen mehr Säure, stimmt, ja.
Ja.
Ist auf jeden Fall dabei.
Aber auch was leicht Herbes im Abgang. Mhm. Das finde ich auch angemessen. Okay, ich mag das sonst nicht, wenn zu viel ist, aber so viel ist total in Ordnung. Ich finde den, ich könnte mir sehr gut tatsächlich vorstellen, auf einer Terrasse, auf einem Balkon, hier im Keller, bei gutem Wetter, wenn es schön warm ist, 25 Grad. Mhm. Das Mittagessen gerade dahinter und jetzt kommt der Nachmittag. Wer hat denn hier eine Ente als Klingelton?
Ja, ist ja oder super. Ich meine, das ist doch ein super Wein, der irgendwie zum Dry January passt.
Yes.
Absolut. Ja, aber eigentlich im Januar schon einem das Gefühl gibt, wie schön jetzt doch der Sommer wäre.
Mhm. Aber was sagen wir? Viel spannender ist ja immer, was sagt die Majestät?
Die Majestät sagt, Dietmar, ganz ausgezeichnet ausgesucht, kenne ich gar nicht von dir. Ich finde, er riecht ganz fantastisch, er schmeckt auch wirklich erstaunlich gut und erinnert mich irgendwie an Butternut-Kürbis. Es ist ein Butternut-Kürbis zum Trinken.
Okay,
Butternut-Kürbis, das klingt toll. Spannend.
Liebes Publikum, ihr habt eine Skala von 1 bis 5. 1 ist katastrophal schlecht, 5 ist sensationell einer der besten Weine eures Lebens. Wer ist dafür, dass es eine 1 ist? Keiner, eine 2. Oh, eine 2. Eine 3? Oh, die 3 kommt doch mehrfach, fast das halbe Publikum. Wer sagt eine 4?
Jo.
Zweimal unter die Regie. Wer sagt eine 5? Ja.
Ja.
Ist ein solider Start heute.
Ja, ist doch gut. Genau. Ist doch gut. Ja,
da kann man,
ich bin nicht unzufrieden.
Ja, da können wir uns noch steigern. Ja. Verrätst du dann auch die Preisklasse dabei?
Ja.
Weil das haben wir nämlich heute auch schon mal ausdiskutiert.
Natürlich, klar. Das sind auch wichtige Themen, weil im Grunde genommen, sag ich mal, der Geschmack ist ja relativ und Preiskategorien, die haben natürlich dann auch noch so eine kleine Wirkung. Also wir haben hier einen Müller Catois. Kann man das irgendwie abmachen? Da?
Ich guck mal.
Scheurebe Mandelring, erste Lage 2024. Mhm. Ist das 24 gewesen? Ja, 24. Ja, 24. Er hat 13,5% Volumen und die Trinkreife ist tatsächlich jetzt von 25 bis 39. Das heißt, man kann den wirklich noch schön auch lagern.
39.
Ja. Er ist von Sackling und Lobenberg nahe schon an die 100 Punkte ran bewertet worden, von also 97 und 95.
Lobenberg will ich auch verkaufen.
Seit 1744 im Familienbesitz, aktuell in 9. Generation geführt, zählt das Weingut zu den traditionsreichsten Weingütern der Region in der Pfalz. Auf derzeit 21 Hektar Rebfläche werden Spitzenweine von internationalen Rang erzeugt. Und das ist jetzt natürlich immer so eine Sache, dass natürlich, wenn man einen Sommer sich denkt, und wir sind ja jetzt ja auch gerade in einem Zeitraum, wo es ein bisschen ist wärmer, man hat die Luft noch ein bisschen, ist die Scheurebe natürlich viel besser platziert als jetzt in dieser Jahreszeit. Und wenn da noch ein bisschen steht, glaube ich, kann da noch ein bisschen mehr kommen und wird es auch. Aber tatsächlich, auch wenn die Säure jetzt ein bisschen stärker ist, als ich gedacht hätte, aber mir tut sie nichts und insofern ist es immer ein gutes Zeichen für mich. Weil bei zu hoher Säure kriege ich Halskratzen oder
Hauptsache ihm schmeckt's.
Also ich habe keinen Hals, sondern also mir schmeckt er auch. Ich bin ganz angetan und die Flasche kostet summa summarum um die 30 Euro.
Okay, das ist schon, ja, nehme ich nur einen am Nachmittag, ne? Nicht zwei.
Ja, okay. Also was ich wirklich krass finde, ist, seit wann gibt es diese Kalorienangaben auf Weinflaschen? Das will man nicht wissen.
Das will man nicht wissen, nein.
Also, das finde ich wirklich, also.
Ich glaub, seit Jahrgang 24 muss man das, glaube ich, machen.
Ne? Ja, seit 24 muss man das machen. Ja. Warum auch immer das sein muss.
Auch die ganzen Nährstoffe dann dabei?
Nein. Und du hast auch keinen roten Punkt. Also, ne?
Thomas, du musst auch nicht keine Angst haben. Es steht auch keine Gewichtsangabe, wo man den Wein trinken darf. Genau.
Ab 98 Kilo dürfen. Ja, wäre schön. Aber ich mag immer diese klassischen Etiketten mit diesen
Wappen
drauf. Das ist schon, das hat sowas Mittelalterliches.
Bei der Scheurebe ist es ja auch so, dass sie, das ist immer die Frage, ob man es gern fruchtiger mag. Mhm. Ich trinke Scheurebe tatsächlich auch sehr gerne im Sommer, wenn ich in Oberfranken bin. Da gibt es auch ein paar Weingüter, wo man dann abends nach einer Probe immer sitzt und oder nachmittags. Und dann bestelle ich mir meistens eine Scheurebe, weil ich das einfach geschmacklich schön finde, weil sie schön erfrischend ist. Und wenn sie dann so ein bisschen nicht halbtrocken, aber doch fruchtig ist, dann mag ich es auch ganz gerne, ja.
Schön.
Ja. Ja, ist ein guter Start, kommt, guter Anfang.
Wein 1, ja.
Ja, ab muss jetzt
ja. Muss ja besser werden.
Kommt dann nur noch der von Thomas, das ist ja. Dann nix, aber dann haben wir ja noch den Sigrid.
Ja. Sigrid, was ich aus meiner Vorbereitung noch ganz unbedingt von dir heute wissen wollte, wie geht eigentlich Führung in schwierigen Zeiten?
Oh, ja. Was eine gute Frage.
Ja.
Die wünsche ich mir eigentlich immer.
Sag doch mal.
So, irgendwer hat das heute schon mal gesagt, ich bin seit 30 Jahren Führungskraft, also schon irgendwie total lange. Und da hast du, abgesehen von dem, was man an der Uni lernt und in diversen Management-Seminaren, entwickelst du wirklich so deinen eigenen Führungsstil und dein eigenes Thema. Ich muss jetzt so ein bisschen, ich gucke so ins Publikum, weil da gibt es den einen oder anderen, der mich sehr, sehr lange kennt, ne? Und da, dass der dann im Zweifelsfall co-kommentieren kann. Punkt 1, ich glaube wirklich die absolute Ehrlichkeit und Transparenz, weil das ist relativ klar. Wenn die Situation bescheiden ist, dann ist sie bescheiden. Dann nutzt auch kein Schönreden etwas, also die Klarheit über die Situation. Auch wenn es viele Menschen nicht hören wollen. Das ist auch etwas, was ich immer wieder wahrnehme. Also klar zu machen, so ist die Situation, und aber auch klar zu machen, dass es der Job des Managements und des Teams alle ist, eben aus dieser Situation in einen deutlich besseren Zustand zu kommen. Also Ausgangssituation, Zielzustand. Und dann auch die Transparenz und Klarheit, dass der Weg dahin kein Werfen von Wattebäuschen sein wird, sondern mit Härten verbunden sein wird. Und dass man sich eben auch darauf einlassen muss. Denn oft sind es Sanierungen, und Sanierungen bedeuten eben gewöhnlich Kosten zu reduzieren, Prozesse zu verändern, gewonnene Gewohnheiten nicht mehr zu machen, bedeutet auch ganz, ganz häufig Personal zu reduzieren, also weniger Mitarbeitende. So. Darüber die Transparenz und dann eben auch die Umsetzung dessen, auch wenn es ganz viele Gegenstimmen gibt, auch wenn es eine riesige Diskussion gibt, Anfeindungen gibt, da gibt es ja in so einer Kategorie alles, ne? Dennoch, der Weg ist da und den gehen wir dann eben. Und das auch ganz, ganz transparent zu machen. Auch wenn es ganz viele, ich sag mal, Einflüsse gibt, die gewöhnlich dann einen dazu bringen wollen, davon abzukommen oder ähnliches. Klar, wenn es neue Erkenntnisse gibt, wenn es bessere Wege gibt, kannst du immer den Weg verändern. Aber dieses Einfache, und das erlebe ich ganz, ganz häufig oder habe ich ganz häufig erlebt, früher war alles besser, lasst uns in den Zustand von früher kommen, dann wird alles gut. Es ging doch früher auch, ja. Ne? Dieses Versprechen zurück in die Vergangenheit, da war alles besser. Wir wissen, es war nicht alles besser. Wir zahlen heute noch teilweise die Preise für die Vergangenheit. Und deshalb ist Veränderung einfach durch absolute Klarheit, durch Transparenz und dann eben auch durch Durchsetzung Schritt für Schritt immer sozialverträglich mit den Mitarbeitenden aus meiner Sicht genau der Führungsweg, den du dann brauchst.
Du brauchst doch für so einen Job fast schon so eine Art Veränderungsfetisch, oder? Weil du wanderst ja aus dem Operativen immer weiter hoch ins Strategische, hast ja selber auf so einem Karrierepfad eigentlich alle 2-3 Jahre eine neue Aufgabe, die dich wieder komplett verändert und neu fordert, und bringst ja eigentlich immer wieder Veränderung rein, so wie du es gerade sagst, oder?
Ja, also das musst du mögen. Es gibt Manager, die sind im Bewahren des Status Quo besser, also die irgendwie ein Weiter so besser managen. Und dann gibt es Manager, die quasi den Aufbruch und die Veränderung managen. So. Und ich glaube, das ist genau auch so eine Unterscheidung. Und zum Beispiel ich bin der absoluten Auffassung, dass auch je höher du im Top-Management kommst, desto mehr Veränderung ist es auch einfach.
Aber bist du nicht gleichzeitig weiter weg von der Organisation als Vorständin? Bist du nicht weiter weg von den Leuten und musst gucken, wie delegiere ich das eigentlich rein? Wie bringe ich die Impulse in die Organisation rein?
Ja und nein. Also ja, du bist weiter weg, du hast größere Teams, du musst natürlich gucken, dass du, also niemand macht irgendwas alleine. Mhm. Du brauchst Teams, mit denen, die du das machst, die eben auch Nukleon der Veränderung sind, einerseits. Andererseits, und das ist zumindest mein Weg, immer wieder nah an die Mitarbeitenden zu gehen. Also immer wieder vor Ort zu sein, sich die Dinge erklären lassen. Denn du hast natürlich eine Gefahr und die darf man niemals unterschätzen in Organisationen, dass je höher die Hierarchie ist und je mehr Stufen es gibt, desto weichgespülter sind die Botschaften und desto weniger Realität kommt tatsächlich an.
Die Ampel ist bei dir immer grün, obwohl sie es auch bei nicht ist.
So, und da, ich sag mal, diesen Mechanismus, den kennst du, ist zwar ganz schrecklich angenehm, ne, wenn du nur grüne Ampeln siehst, aber ist selten die Realität, genau wie im Straßenverkehr.
Hast du, als du angefangen hast, diesen Weg zu gehen, das ist ja, du bist jetzt ja an einem Punkt mit sehr viel Erfahrung, du hast sehr viel erlebt, du hast jetzt, wo du von jetzt aus sagen kannst, jetzt weiß ich, wie ich am besten funktioniere ja auch. Ne? Es ist ja auch nicht mal eben, dass man ihm Dinge aus der Hüfte schießt, und sondern hat er schon einen gewissen Grundgerüst und eine Grundrichtung auch. Aber wie schwer war es für dich, da in diese Spur zu finden? Weil ich glaube, man ist ja nicht am Anfang schon so gepolt. Man hat vielleicht eine gewisse Art von Herangehensweise. Und das, was einem ja, glaube ich, immer so ein bisschen die Knüppel zwischen die Beine selber wirft, ist ja eigentlich die Emotionalität. Wie viel Emotionalität darf man sich erlauben, beziehungsweise wo muss man sich auch selber vor schützen, dass man sich da nicht verliert?
Ich glaube, Emotionalität ist durchaus wichtig, weil wir alle sind Menschen. Der Versuch, Emotionalität auszuschalten, führt zu gar nichts. Mhm. Das führt dazu, dass es wie bei so einem Ball, den du unter Wasser drücken möchtest, je doller du drückst, irgendwann flupst der hoch.
Man nennt es Rumscholzen. Ich darf das sagen.
Okay, ne? Also von daher, ne? Also nicht unterdrücken. Wichtig. Wichtig ist aber auch das Thema Harmonie nicht überzubewerten. Mhm. Denn der Wunsch nach Harmonie führt gewöhnlich dazu, dass du Konflikten, die aber erforderlich sind, aus dem Weg gehst. Und das ist aus meiner Wahrnehmung eigentlich eine der allergrößten Gefahren. So, du bist im Management und du bist in dem Unternehmen, du bist im Management nicht da, weil wir uns alle lieb haben müssen, sondern das Ziel ist, gemeinsame Dinge zu erreichen. Und da gibt es unterschiedliche Wege, da gibt es unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Erfahrungshintergründe, unterschiedliche Motivationen. Also gibt es da einfach Konflikte und die müssen auch auf den Tisch und müssen ausdiskutiert werden. Und diese Harmonielüge, die es dann immer gibt, die lähmt ganz viel offene Diskussion.
Und dafür brauchst du sehr viel Klarheit mit dir selber, ne? Dass du das trennen kannst, was ist die Sachebene hier und was muss geklärt werden, damit der Laden am Ende läuft.
Genau.
Und was betrifft mich auch persönlich, damit du nicht jeden Abend mit einem riesen Rucksack von Ärger und Frust und Stress nach Hause kommst.
Und Gummibärchen.
Also Gummibärchen helfen, ansonsten hilft einfach das normale Leben. Also, ne, dass du da jetzt nicht zu viel, du darfst das nicht persönlich nehmen und du darfst nicht zu viel damit nach Hause nehmen.
Ja.
Sonst geht das nicht. Ne? Du musst schon die Welten auch trennen, was dank mobiler Technik manchmal gar nicht so einfach ist, weil die Anrufe kommen rund um die Uhr und die E-Mails auch. Aber der Versuch ist da.
Ich erlebe das bei den Politikern, die ich berate, immer wieder, dass die so eine innere Trennung irgendwie hinkriegen von dem, was passiert im Gremium, wie werden sie öffentlich zerlegt und wie kommen sie dann doch am Wochenende wieder nach Hause und können auch vernünftig mit der Familie leben, ohne irgendwie in so einem Dauerfeuer im Kopf zu sein.
Also Politiker ist ja nochmal echt eine andere Nummer. Ich bewundere alle Politikerinnen und Politiker, weil ich glaube, das wird so oft gar nicht gesehen, was das tatsächlich bedeutet. Ich meine, die sind rund um die Uhr vor den Augen der Öffentlichkeit. Dauernd werden Kameras auf sie gehalten und jeder Spruch muss sitzen. Sonst wird er durch alle Zeitungen und sozialen Medien gezogen, dieser Spruch. Viel zu wenig Schlaf, viel zu viel Reisen. Das ist ein mörderischer Job, Politiker zu sein.
Und was ja Politiker mittlerweile abgeht, ist Zeit für Strategie zu haben und Zeit zum Vorausdenken zu haben, was ja eigentlich entscheidend ist auf diesen Top-Jobs. Konntest du dir in den letzten 15 Jahren, wo du in diesen Rollen bei der BVG und auch bei DB Cargo warst, diese Zeit für dich immer rausschälen, wirklich zu überlegen, was ist langfristig für uns das Richtige, aber was ist natürlich auch langfristig für dich das Richtige?
Also man lernt erstens schnell zu denken und zweitens Zugfahren zu schätzen.
Ja, Dietmar, hör mal zu. Ne?
Also,
schnell denken.
Genau, so. Ja, schnell denken und Zugfahren, weil Zugfahrten bieten dafür eine wirkliche Gelegenheit.
Weil man extra Zeit bekommt?
Ja, du hast überhaupt Zeit. Also du hast überhaupt Zeit, manchmal wird es halt noch verlängert und dann, manchmal sind auch die WLAN-Verbindungen nicht so gut, dann hat man wirklich auch eine gewisse Ruhe und kann ganz gut nachdenken.
Das wollte ich mir mal.
Du fährst immer noch kein Auto? Oder?
Also ich fahre schon immer mal wieder Auto, aber ohne jegliche Leidenschaft und bitte immer nur, wenn, dann die notwendigsten Strecken. Also ich bin, egal ob ich da arbeite oder nicht, eine leidenschaftliche Bahnfahrerin.
Bist du eine gute Beifahrerin?
Ich glaube, ich bin eine bessere Fahrerin als Beifahrerin.
Aber 30 Jahre in der Branche verbinden dann doch mit der Schiene, dass man auch leidenschaftlich über Schienen unterwegs ist.
Ja, genau. Also ich mache das auch wirklich, das war jetzt das Ostwestfälische wirklich, ne? Ich mache das auch aus tiefer Überzeugung, auch wenn ich in einer Stadt bin, nutze ich gewöhnlich immer den öffentlichen Nahverkehr. Dass ich mal ein Taxi nehme, also da muss es schon ganz doll regnen oder irgendwas passieren. Aber wirklich selten.
Bist du schon mal selber Lok gefahren? Also vorne drin und hast...
Ja, auch das.
Und wie ist das?
Dann natürlich immer in so geschützten Räumen, ne, wo man das dann auch darf oder auch Bus gefahren und so weiter auf dem Betriebshof. Mhm. Ich kann diese Leidenschaft schon sehr, sehr nachvollziehen.
Ja, das ist ja fast wie so ein Kindheitstraum für manche ja auch. Ne? Also es gibt ja viele, die sagen irgendwann so, ich will Busfahrer werden. Heute gucken sich natürlich viele um und sagen, was, Busfahrer willst du werden? Aber ich kann das total nachvollziehen. Doch, Lokführer. Also.
Ja, also.
Ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz eine Geschichte auflösen, die du auch in Ankündigung gar nicht hattest.
Was?
Du warst ja vor ein paar Wochen eine Push-Mitteilung bei Spiegel Online und so weiter, als es hieß, du verlässt die Deutsche Bahn. Mhm. Ich glaube, das müssen wir jetzt einmal ganz kurz aufräumen. Du hast jetzt Ende des Jahres 25 die Deutsche Bahn verlassen, bist du aus dem Vorstand ausgeschieden, und bist jetzt quasi in einer neuen Phase der Freiheit, der Neuorientierung. Es ist jetzt ja Januar, das Jahr ist neu, vielleicht erfahren wir hier was. Sigrid?
Ja?
Was kommt denn so dieses Jahr? Was passiert denn jetzt?
Also, es kommen auf jeden Fall ganz spannende Dinge. Denn über Weihnachten habe ich mich natürlich erholt, bin Bahn gefahren, habe tief nachdenken können. Und was mir sehr, sehr klar ist, dass es einige Themengebiete gibt, wo meine Leidenschaft ist, wo ich auch gut bin. Und genau das werde ich auch zukünftig machen, denn ich bin jetzt in so einem Alter, in dem ich sag mal, nach menschlichem Ermessen ungefähr noch 10 Jahre. Das sind 2 Bestellungsperioden im Vorstand, also eine ganz gute Zeit. Und natürlich ist es das Management. Du hast es gesagt, Mittelstand, da komme ich eigentlich her. Aber eben auch Großunternehmen. Thematisch ist es natürlich das Thema Resilienz. Wie schaffen wir das eigentlich in Europa, uns wirklich so aufzustellen, dass wir auch unabhängig sind in allen Bereichen? Als ganz großes Thema das Thema Sicherheit, als ganz großes Thema, was mich immer schon beschäftigt. Und natürlich Mobilität mit allem, was dazugehört. Ne? Das ist also ein ganz großer Blumenstrauß und da wirst du mich auch wiederfinden.
Okay. Ich harre der Dinge. Vielleicht haben wir die Chance, das hier nochmal später bekannt zu geben.
nicht in der Sendung.
Nach dem dritten Wein
sehen wir weiter. Ich habe da den Zungenbrecher was eingebaut. Nein, Spaß beiseite. Dieses Thema Resilienz, Sicherheit schaffen, ist ja gerade politisch das eigentlich entscheidende und wichtigste Thema hier im Land, auch wenn das in der Öffentlichkeit gar nicht mehr so wahrgenommen wird, sondern man sich immer noch irgendwie auf die Bäume treiben lässt für andere Themen, Migration und was nicht alles immer hochgetrieben wird. Aber das ist ja in Wahrheit das, was in der Politik gerade auch das Entscheidende ist. wie steht Europa in ein paar Jahren da, wie steht Deutschland in ein paar Jahren da und wie halten wir uns unabhängig von, also unabhängig geht nie, aber wie gehen wir mit China um, wie gehen wir mit den USA um, von denen keiner weiß, wo sie in 10 Jahren stehen werden und wie halten wir dieses Europa zusammen. Ich finde, das ist ja nicht nur ein Karrierethema, ich finde, das ist ja auch ein Thema, das einen persönlich total berühren kann.
Ja, das ist auch ein Thema und in Berlin sind wir ja auch an vielen Themen einfach nah dran. Ich erinnere mich sehr gut daran, als der Angriff auf die Ukraine begann und täglich 10.000 von Ukrainerinnen und Ukrainern am Hauptbahnhof in Berlin ankamen. Und wir das irgendwie in der Stadt organisieren mussten, weil natürlich nach Polen wir das die erste Stadt sind, in der die Züge ankamen. Das hat alle in Berlin sehr, sehr bewegt, aha, bis heute, aha, und auch gezeigt, wie schnell so etwas gehen kann.
Ich bin Dauerpendler Hamburg-Berlin und wenn ich hier morgens in Berlin angekommen bin, und sah, wie die Leute da am Hauptbahnhof gesammelt wurden, da wurde der Krieg plötzlich sehr persönlich, wenn man die Menschen sieht.
Da wurde der Krieg sehr persönlich und ich erinnere mich also an eine, ich fahre die Rolltreppe hoch und mir kommt entgegen so eine Frau mit einem Vogelkäfig, mit einem Wellensittich, Tränen überströmt, kommt sie mit ihrem Wellensittich in der neuen Welt an. Ja. Und das nicht freiwillig.
Ja. Ihr habt da damals ich habe das irgendwo eine Notschiene oder wie es genannt wurde. Ich habe eine
Schienenbrücke.
Eine Schienenbrücke, richtig. Eine Schienenbrücke gebaut. Was hieß das, Schienenbrücke? Magst du noch einen Wein?
Ja.
Gut. Auch wenn es der von Dietmar ist.
Ja, wir testen uns ja durch. Dankeschön. Also, als der Angriff begann, ich lag, weiß es wie heute, weil ich lag mit Corona im Bett. Und mir ging es wirklich nicht gut genau in dem Moment. Dann sah ich auf meinem Handy eine SMS von Tatjana Kiel, die für die Klitschkos arbeitet, mit den Worten, Sigrid, könnt ihr in die Ukraine fahren? Und ich meine, ich war jetzt wirklich so mit so einem, wirklich mit tierischen Kopfschmerzen, lag ich da im Bett und dachte mir, ja, natürlich können wir in die Ukraine fahren. Was eine Frage, um mir dann auf der Karte mal anzugucken, wie dann eigentlich die Schienenverbindungen überhaupt dahin sind. Denn natürlich waren wir aktuell gar nicht in die Ukraine gefahren auf der Schiene. Wir haben es dann aber innerhalb einer Woche organisiert bekommen, dass wir die ersten Container in die Ukraine gefahren sind. Und zwar über Polen. In Polen sind die dann umgeladen worden, weil wir haben Normalspur. In Polen gibt es eine Breitspur, da sind sie umgeladen worden und dann auf der Breitspur in die Ukraine. Und dort sind dann die ganzen Waren verteilt worden. Dann auch irgendwann auf LKWs sind die Container gegangen und in jede Ecke der Ukraine gefahren. Und das haben wir innerhalb von einer Woche organisiert, inklusive der Organisation der Spenden. Mhm. Also das Bekanntmachen, dass wir da Sammelpunkte haben, dass hier gespendet werden kann und dass wir die Dinge dann in die Ukraine bringen.
Wo man immer denkt, DB Cargo macht irgendwie jetzt diese super langen Züge, die immer so laut sind und nerven, das wäre DB Cargo, aber da macht man eben auch mal sowas.
Genau, wir machen auch Containerzüge, das waren dann alles Container. Im Übrigen weise ich gerne darauf hin, dass dank der Flüchtlingsbremsen die wahrgenommene Lautstärke von Güterzügen sich halbiert hat. Nur als Nebensatz, ne? Also ganz kurz.
Dietmar, hast du das gehört? Bitte?
Aber tatsächlich, die Schienenbrücke, das haben wir sehr schnell organisiert und das war, glaube ich, auch gerade in den Anfangswochen extrem hilfreich. Mhm. Und später dann andersrum haben wir eben angefangen, das Getreide und das Sonnenblumenöl aus der Ukraine raus zu exportieren.
Wow, krass. Sigrid, wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich, dass du eine Frau bist, die viel redet. Also
Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern viel reden
du muss. Du bist doch sonst immer nett zu den Gästen. Was ist denn los mit
dir? Nein, viel reden muss, weil sie gewohnt ist, vor Menschen zu reden. Das meine ich damit. Ne? Also du bist da schon sehr sicher, sehr rhetorisch auch wirklich gut dabei. Und trotzdem hast du mal genannt, dass du deinen Arbeitsplatz eigentlich als coolen Ort immer benannt hast. Das passt natürlich in so ein sehr tollen rhetorischen Werk, immer das Wort cool nicht rein. Und ich dachte mir so, um so diese Jugend auch mehr zu kriegen, kannst du da nicht so ein bisschen mehr so diese heutige Sprache noch mit einbinden, dass das einfach nicht nur, also weißt du, hier so voll die Vibes hier, keiner ist lost, alle clean energy und good vibes und nur zero cringe und so. Hast du, wenn du deine Kinder so hörst, haben die so eine Sprache irgendwie mit, nehmen sie das mit? Kriegst du das so mit? Ich krieg das jeden Tag in der Schule geliefert.
Sie ist doch nicht Susanne Daubner.
Ist doch egal.
Ja, ich verkünde nicht das Jugendwort des Jahres, ne? Meinst du das?
Abgesehen davon, dass das zwei Wörter sind, ja. Das ist schon schlimm genug. Also, genau. Also dass Menschen dafür Geld kriegen, ein Jugend des Wort des Jahres zu benennen, was zwei Wörter sind. Egal. Anyway. Aber.
Ich glaube. Ich sag mal, der aktive Wortschatz verändert sich natürlich aufgrund von Einflüssen, aufgrund des sozialen Umfeldes. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die mir irgendwelche Worte aneignen, damit es jetzt irgendwie super cool wirkt oder sonstiges. Sondern ich bin da eine große Verfechterin der Authentizität. Also.
Aber mit deinen Kindern kommst du dann manchmal so in diese...
Das spreche ich genauso. Nichts anderes. Ne?
Wort anders.
Manchmal ein bisschen lauter.
Jetzt sei doch mal nicht so lost.
Nein.
Macht das dein Mann? Da schüttelt jemand den Kopf.
Nee, auch nicht. Auch nicht. Ich glaube, das ist ja auch generationsimmanent. Ich kenne keine Generation, die das Vokabular der nachfolgenden Generation richtig gut findet. Also alle schütteln immer den Kopf. Ne? Das ist mit unseren Eltern so mit uns gegangen. Wir machen das auch. Ich stelle aber fest, dass...
Safe.
Ja, dass Kinder das irgendwie... dass sie das manchmal ärgert, wenn man sich gar nicht drüber aufregt. Hm. Sondern sagt, oh gut, ist eine andere Generation. Ist halt so. Ne? Dann...
Oh Mama.
Kannst dich nicht mal aufregen.
Ja.
Ja. Also, nee, ich würde einfach immer den aktiven Wortschatz, den man gerade hat, verwenden.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Aber ich kämpfe jeden Tag damit. Ich kämpfe wirklich jeden Tag damit.
Ja, du kommst aus der Zeit von Heinz Rühmann. Insofern kein Wunder, dass du damit Probleme
hast.
Aber
zum Beispiel, es gibt auch so Worte, die immer so Organisationen haben. Ne? Es gibt ja auch so Organisationsbegriffe. Mhm. Zum Beispiel einen, den ich wirklich nicht ausstehen kann, der aber total oft verwendet wird, ist zur Verfügung stellen. Mhm. Ich stelle Ihnen das zur Verfügung. So ein passives Zeug. Also so, ne? Also das mag ich überhaupt nicht.
Welches Wort würdest du eher verwenden?
Ja, ich gebe Ihnen das, ich schicke Ihnen das.
Ich leg's dir hin. Ich
lese Ihnen das vor, wie auch immer. Ne? Ich stelle Ihnen das zur Verfügung.
Ja.
Ist so Bürokratendeutsch, ja. Ist das ein Thema in so einem Vorstand?
Also Bürokratendeutsch ist überall ein Thema.
Ja,
ist noch. Ne? Also meine These ist ja immer, je unsicherer, desto bürokratischer. Mhm. Also ja. Bürokratie schafft auch Sicherheit.
Ja klar, cover your ass und wer schreibt, der bleibt. Und
so, ne? Dann
wird umso länger und umso ausführlicher alles exakt beschrieben, damit man bloß nichts
nachgefragt hat. Genau, also von daher, ich bin eher für eine schnelle, aktive Sprache.
Ja, sehr gut.
Würde ich einfach sagen, jupp. Ja,
ich bin für einen schnellen, aktiven Wein.
Für einen schnellen, aktiven zweiten Wein.
Ja, genau.
Was halten wir denn davon?
Du solltest mir zuzwinkern. Wenn ich den nächsten Wein holen soll.
Ja, alles gut. Wir haben Zeit, Majestät.
Bei einer Weinprobe müssen wir den jetzt ausspucken, ne?
Ja.
Du sagst jetzt, glaube ich, einmal, wenn ich das richtig gelesen habe, auch, dass es schön wäre, wenn man auch mal mehr Fehler machen darf.
Ja.
Was ich natürlich vor allem aus meiner Sparte, aus der Kunstbranche, nur bestätigen kann. Weil wenn wir in der Kunst auch weiterkommen wollen oder anecken wollen oder was auch immer uns weiterentwickeln wollen, müssen wir im Grunde genommen Dinge auch anders machen und schauen, ob sie passen. Ich sag meinen Schülern dann immer, vergesst richtig und falsch, vergesst schwarz und weiß. Ne? Also ich benenne das meistens immer in dieser ganzen Unterrichtsgeschichte wieder die Farbe-Pastell-Palette. Ne? Es gibt schwarz, es gibt weiß, aber die ganzen Farben, die dazwischen sind, sind viel interessanter. Und Fehler zu machen, in dem Sinne, finde ich wichtig. Aber das siehst du, glaube ich, auch so, wenn ich das richtig
ja.
gelesen habe.
Naja, grundsätzlich, ich definiere es mal andersrum. Der Versuch, keine Fehler zu machen, führt zu einer sehr vorsichtigen, wenig ambitionierten Art und Weise des Handelns. Mhm. Und das ist das, wogegen ich mich wehre. Mhm. Weil wir sollten ja ambitionierte Schritte machen und uns große Ziele vornehmen und nicht irgendwie so Mini-Schritte. Und deshalb, ich sag mal, musst du auch irgendwie, und wenn du große Ziele hast, wenn du wirklich Dinge bewegen willst, dann ist es absolut sicher, dass nicht alles funktionieren wird und kann. So, es ist 100% sicher. Und dann versuchst du in dieser Unsicherheit irgendwie das sicher zu machen. Das heißt, du machst nichts Richtiges. Deshalb, das meine ich damit. Mhm. Du musst eben auch den Mut haben und dann musst du eben auch sagen können, Mann, das hat jetzt nicht funktioniert. Ja. Und ich muss es normal machen. Das ist ja bei, ich vergleiche das immer, und da bin ich dann Psychologin, mit der Entwicklung von Kindern. Wenn du Kinder davor schützen möchtest, auf die Nase zu fallen, dann rennen die nicht. Mhm. So. Wenn die rennen, werden sie auf die Nase fallen, wunde Knie haben, alles Mögliche. So. Und genau so ist es auch im Berufsumfeld, in einem Managerleben. Genau, es wird Wunden geben, es wird auch Rückschläge geben, aber das gehört eben dazu, zu einer Entwicklung und auch zu
großartigen Zielen. Und es führt vor allem dazu, dass man die Angst auch vermindert. Also Angst ist ja der größte Gegner für uns alle in unserer Gesellschaft. Also das, was ja alles im Grunde genommen, was wir auch erleben jetzt allgemein, ist ja eigentlich immer die Furcht vor dem Unbekannten oder die Furcht vor dem, was wir der Meinung sind, dass es wohl sein müsste und begegnen dem erstmal gar nicht. Mhm. Und sind auch, wie so viele Menschen eigentlich, ich sage mal, man sollte sich 5-mal in die eigene Nase fassen, bevor man anfängt irgendwie mal was zu sagen, weil die Selbstreflexion hilft einfach auch mal, aber die Angst ist immer im Grunde genommen der schlechteste Gegner von uns allen. Das ist ein bisschen Don Quixote, der einfach gegen die Windmühlen nicht reitet.
Ja, Angst hat ja auch immer was Lähmendes, ne? Führt immer zur Vermeidung von Unsicherheiten und ich sag mal, das siehst du ganz, ganz oft. Ne? Also wie viele neurotische, angstgetriebene Menschen auch an wichtigen Stellen sitzen, das merkst du sehr, sehr schnell.
Aber da musst du doch auch eine besondere Form von Resilienz haben, wenn es dann mal nicht läuft und die Medien schreiben, die kriegt es nicht hin, das funktioniert nicht, die Gewerkschaft schreibt, die sollte besser zurücktreten und alle brüllen rum und im Vorstand sind alle irgendwie sich nicht einig, dann nicht in eine Schockstarre zu gehen, sondern weiterzumachen, das erfordert auch Kraft.
Ja, ja, aber gehört mit zum Job. Hm. Weil, ne, wie ist dieser Spruch mit Everybody's Darling? Hm. Und genau, tatsächlich, ne, kann man mögen oder nicht, aber genau das ist das. Denn Veränderungen passieren selten im Konsens mit allen. Also wenn du dir die Geschichte der Welt anguckst, die großen Veränderungen kamen nicht aus Zeiten, wo alles ganz harmonisch war und auch nicht alle haben applaudiert, sondern das war ganz oft disruptiv und das Veränderungen hängen ganz oft mit Menschen zusammen, die sagen so, ich zeige es jetzt.
Ja. Ist bei uns aber auch so, ist auch nicht sehr harmonisch und Dietmar applaudieren auch wenige.
Ja. Thomas kennen auch nicht viele.
Deshalb braucht es den nächsten Wein. Welchen nehmen wir denn jetzt?
Mein.
Ich habe in unsere Kiste reingegriffen und habe wahrscheinlich die goldene Mitte gleich getroffen. Hier steht Sigrid drauf. Ich gebe das einmal rüber.
Bitte. Dankeschön.
Siehst du, ich habe es an der Flasche erkannt. Jetzt. Warte mal, ich muss den noch austrinken.
Jetzt folgt bestimmt ein Highlight dieser Sendung.
Hopefully.
Sandburgen, du baust gern Sandburgen?
Ja.
Auch heute noch?
Ich finde das beruhigt. Das hat sowas Schönes, man schafft etwas und dann ist es dann auch wieder weg.
Ja. Das hat auch was von Veränderung.
Das reale Leben, ja, ne? Also.
So richtig hohe oder auch so mit Bewässerungsgraben und so Wasser reinlaufen lassen, dass dann mit der Flut kommt.
Immer mit Logistik.
Ja.
Und, ne? Also Logistikkompetenz ist da ganz wichtig. Mhm. Also es werden immer Transportwege angelegt.
Natürlich.
Selbstverständlich.
Natürlich. Ja, ne? Weil fließt das Wasser am Ende hoch.
Ja, genau. Logistik ist der Schlüssel für nahezu alles.
Ja, das ist super. Auch so ein richtiges Abwassersystem, damit das auch bei Hochwasser wieder wegkommt. Ein Deich. Dietmar, da können wir noch viel lernen.
Ja, und damit Steine transportiert werden können und sowas, ne?
Ja, ja, mega. Mega.
Ich vermute, das ist, also, ne, der zweite Wein ist jetzt
ein absolutes Highlight.
So, man beachte die frische Farbe des Verschlusses.
Ja, es ist ein helles Grün, ein frühlingshaftes Lindgrün.
Genau, also.
Seid ihr alle versorgt? Jawohl. Ihr seid's.
So,
gut,
jetzt, ne? Genau.
Hast du einen Trinkspruch für uns mit?
Also mein Lieblingstrinkspruch ist ganz, ganz simpel und wenig poetisch. Na zdrowie.
Ja, na zdrowie. Genau. Na zdrowie. Den hatten wir ja auch noch nicht, oder?
Nö, ich glaube nicht.
Na zdrowie ist...
Guck mal. Nicht lang schnacken, Kopf in Schnacken, das haben wir schon ganz oft.
Ja,
und sowas,
also nein, aber nein, das, so, ich bin...
Ja, der ist anders als Dietmars Wein.
Der ist viel leichter.
Viel leichter. Ja.
Genau.
Fruchtiger.
Ich habe es.
Er macht nicht so viel Arbeit.
Mir aufgeschrieben. Er besticht in der Nase mit Grapefruit. genau. Und ein schönes Säure-Süß-Spiel. Klammer auf, Harmonie.
Schmeckst du die Harmonie, Dietmar?
Also hat,
ja, absolut.
Hat mir.
Absolut. Es ist ein. Ein schöner, runder Geschmack. Ich finde auch, man hat Lust, einfach dann immer schneller das Glas anzusetzen. Hm. Ja, also es ist süffig. Hm. Also so, wie man sich das vorstellt, es ist heiß und man hat einfach Lust, mal so ordentlich schön mal so ein schönes Glas zu nehmen.
Also, ne? Ich muss dazu eine Geschichte erzählen, zu diesem Wein. Also der Winzer, von dem dieser Wein kommt, das ist auch so ein Familienbetrieb, Kroll, in Bemmersheim.
Ich reiß schon mal das Ding hier ab, ne?
Genau, damit, ne? Und das ist auch so ein Familienbetrieb in der fünften Generation. Mhm. Also der Thomas Kroll, der das jetzt macht, ist die fünfte Generation. Und die sechste Generation läuft auch schon. So. Also ein richtiger Familienbetrieb, 16 Hektar, ganz viele unterschiedliche Rebsorten, die es dort gibt. Und ich habe einen Begriff gelernt, wenn ich ihn aussprechen könnte, autochtone Weinsorten,
also
Riesling etc., die da sind, also da, ne, aber auch deutsche Kreuzungen eben wie Scheurebe oder Huxelrebe dort. Und ich habe lange in Mainz gearbeitet, da im, also in, bei DB Cargo. Und in der Fußgängerzone in Mainz gab es so einen Weinladen. Ich glaube, den hat damals so ein Banker gemacht, als so ein Selbstfindungsprojekt.
Ich muss mal was ganz anderes machen.
Genau, und der hatte dann so von den örtlichen Winzern quasi die Weine dort gehabt und hat die vermarktet. So. Und da gab es einen Wein von diesem Winzer Kroll, der hat mir total lecker geschmeckt. So ein Rotwein Saint Laurent, den fand ich super. Also habe ich diesen Winzer dann mal aufgesucht und habe mir gedacht, wo kommt denn der her? So sind wir da gelandet bei diesem Winzer. Und seit, weiß nicht, 20 Jahren sind wir da also dauernd und kaufen alles.
Was heißt dauernd? Täglich, wöchentlich,
wir bestellen
monatlich.
Dann immer und irgendwann bestellten wir halt vor Weihnachten so eine Palette, wie immer. Und dann rief die Frau an des Winzers und sagte, oh, ihr habt ja, wir haben die Palette für alle eure Freunde geliefert.
Was heißt denn ja Freunde?
Das ist ja unsere, ne? Also war jetzt gar nicht mit den Freunden, aber auch sehr viele Freunde, die das mittlerweile haben. Und also mittlerweile kennen wir uns ganz gut. Und irgendwann war so ein Weinfest und wir waren dort gewesen. Und einer unserer Kinder fand das auch ganz toll, mit dem Winzer da hinter der Theke zu stehen und so weiter und da den Wein immer rauszuholen und so. Ne?
Ich habe eine Idee, wie die Folge heißt. Nikuta teilt ihre Weinpalette nicht.
Genau. Nur für uns, genau. Und irgendwann, dann auf jeden Fall, es war der nächste Morgen. Und das Erste, was unser Kind sagte, wirklich vor guten Morgen, vor irgendwas, Mama, Scheurebe ist ausgetrunken. Hieß also, Scheurebe war an dem Abend bei dem Weinstand irgendwann aus. So, ne? Und ja, war also tief beeindruckend.
Ah, Wahnsinn. Das Etikett ist sehr viel moderner.
Ja.
Als bei Dietmar vom Kroll.
Für mein Alter, ich weiß.
Ja, das Etikett sieht so aus wie du, deins.
Ja,
und Sigrids Etikett sieht eher aus wie sie. So moderner, frischer.
Ja, auch mit so einer leuchtenden Farbe.
Ja, ne? Genau.
Das passt
genau,
ja auch.
Poppiger.
Farbe, super, ne? Und
kann man übrigens sehen auf unserer Webseite in vino-weinpodcast.de.
Ah, da kann man den Wein sehen.
Ja,
okay, ja.
Jeden Wein aus den letzten über 80 Folgen kann man da sehen, den wir getrunken haben. Das sind sehr viele Weine, die wir mittlerweile getrunken haben.
Okay, okay. Also,
mit denen wir rumgespritzt haben.
Ich verstehe auch, weil wenn das nächste Mal im Januar würde ich einen Rotwein mitbringen, aber ich trinke halt lieber Weißwein.
Ja, ist okay.
Also,
wir nehmen alles.
Herzlich willkommen.
Genau, also, ja. Ne, weil, ja, so sind
wir lernen hier flexibel zu sein. Wir haben schon indische Weine getrunken, griechische Weine. Was wir nicht alles getan haben.
Georgische. Ja,
georgische Weine.
Georgische sind auch.
Ja. Moldawien war ganz schlimm. Die war nicht gut. Aber.
Weiß ich nicht.
Ja, es gab auch schon italienische Weine, die nicht so gut waren.
Also was wichtig ist, ist, finde ich, ab einem gewissen Alter, dass auch der nächste Morgen gut ist.
So.
Ja.
Majestät.
Ja.
Wie gefällt dir der Wein?
Ich finde, nach dem Einschenken, wenn man gerochen hat, war das ein ganz frischer, fruchtiger, würziger, kräuteriger Duft. Hat mich so ein bisschen erinnert an Kaugummi-Kauen beim Rasenmähen. Und wenn man ihn trinkt, kennt ihr noch von Christine Brunn Multivitaminsaft?
Mhm.
Da erinnert er mich voll dran. So. Was nicht böse gemeint ist jetzt.
Aber Multivitamin, so also so gesund.
Ja, ist einfach was Gesundes hier.
Ja,
genau.
Er ist auch feinherb.
Genau, ist feinherb, genau. Ich habe es auch gelernt, jetzt das Feinherb, ne? Nach den 50er, 60ern, wo man sehr gerne süße Weine mochte und auch die Scheurebe irgendwie süß ausgebaut hat, man jetzt langsam irgendwie wieder in das Richtung Feinherbe und Trockene geht, auch bei der Scheurebe. Und ja.
Ja. Liebes Publikum, eine Eins. Keine Hand. Eine 2. Oh, da war noch eine Hand ganz am Ende bei der 1. Mhm. Du bist auch kritisch. Du hast eben auch schon so hart den ersten versenkt.
Der trinkt nur Fanta.
Was machst du denn? Was machst du denn bei meinem nachher? Eine 2. Eine 3. Eine 4. Jetzt gehen beide noch. Eine 5. Ja. Du bist doch der Ehemann. Ihr seid doch bestochen.
Darf der nicht auch was sagen? Also, bei uns gibt es Demokratie.
Der möchte eine neue Palette.
Stimmt. Der ist an der Palette beteiligt, ne?
Ja. Aber nicht so doll.
Nicht so. Okay, das ist im Schnitt besser als bei deinem.
Ja, aber das ist ja alles in Ordnung.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Ich freue mich auf deinen.
Ja, der wird. Das ist eine echte Überraschung.
Sieh, soll ich dir was sagen? Ich hatte vollkommen gewettet, dass du heute mit einer sehr leuchtenden Jackenfarbe aufkommst.
Ja.
Und jetzt siehst du einem dezenten Dunkelblau, würde ich sagen. Oder ist das schwarz?
Ist dunkelblau, aber glitzernd. Ne?
Glitzernd dunkelblau. Aber dafür ist die Handtasche rot.
Genau, weihnachtlich glitzernd.
So, jetzt möchte ich eine Frage stellen, weil ich ja deine Portemonnaie-Reihenfolge. Was hast du heute für ein Portemonnaie mit? Das kleine?
Chrissy, kannst du mal gucken? Natürlich das kleine rote.
Das rote natürlich. Ich habe in meiner Ankündigung, ich habe es dann rausgestrichen, weil ich mir dachte, so, das würde zu weit gehen, wenn ich schreiben würde, das kleine ist bestimmt rot.
Das Handy ist auch rot?
Das Handy ist auch rot. Nee, ja. In der Innentasche, Chrissy.
Ja, klare Ansage im Management.
Wow.
Ja,
genau.
Wow.
Also.
Das Kleine ist immer dabei. Ja. Wahnsinn. Rot eine Lieblingsfarbe tatsächlich?
Ja, rot ist wirklich meine Lieblingsfarbe. Und ich habe auch früher häufiger rot getragen, um der Wahrheit die Ehre zu geben.
Woher kommt das? Hast du irgendwie einfach so ein Erlebnis gehabt oder ist das einfach immer schon da gewesen?
Also ich mag gerne bunte Farben und in Corona wurde das so richtig klar. Also wenn du morgens in so Videokonferenzen saßt, ich sag mal, da sieht ja alles eher grau aus.
Mhm.
So, und irgendwann habe ich mir angewöhnt, Rot dazu zu tragen. Ich finde, man sieht als Videokonferenzteilnehmer in Rot gleich viel, viel frischer, dynamischer und irgendwie
auf jeden Fall
besser aus. So. Und ich bin tatsächlich auch ein bequemer Mensch und habe gar nicht so eine Lust, mir jeden Morgen tiefe Gedanken über die Kombination meiner Kleidung zu machen. Und wenn du rot hast, dann hast du rote Schuhe, hast eine rote Handtasche, das ist alles immer passend, hast eine rote Jacke, hast einen roten Hosenanzug. Also dann bist du halt einfach manchmal ganz rot, was nichts Politisches ist, sondern einfach nur eine schöne Farbe.
Ja, Auch selbst dein Mann ist ja jemand, der sich durchaus auch mal mit einer extravaganten Farbe anpassen kann. Ne? Also ich habe mal so ein Foto gesehen, da wart ihr beide relativ hell leuchtend, strahlend.
Genau, in Rot. Wir waren mal unabgesprochen auf einer Party, beide in roten Anzügen. Und es war wirklich unabgesprochen, aber ich kam aus einer anderen Richtung. Also wir waren jetzt nicht zu Hause los, sondern wir haben uns dort getroffen und waren beide rot.
Es ist ja in der Wirtschaft gar nicht so einfach, eine Personenmarke zu werden.
Ja.
Die meisten Thomasse und Michaels und Karl-Heinzens und wie sie alle heißen, die sind relativ uniform und keiner weiß, wer ist und wo er gerade genau seinen Job macht. Dann gibt es so ein paar Figuren, Joe Keser war so einer oder so, die eher so rausstechen als Person. Und du hast es ja auch geschafft, eine Personenmarke zu sein.
Genau.
Ich hätte jetzt von der Deutschen Bahn nicht viele Vorstände aufzählen können, außer vielleicht dem Vorstandschef und dir. War deine Strategie dahinter?
Also die Strategie ist, und das finde ich wichtig, wenn du die oberste Chefin eines Unternehmens bist, sei es jetzt bei der BVG oder sei es im Güterverkehr, dann identifizierst du dich mit deinem Unternehmen und nicht nur irgendwie Halbzeit, sondern ganz. Und da habe ich bei der BVG irgendwann angefangen, Grüße an Martha Beck, tatsächlich unser Sitzmuster. Das hatten wir irgendwann als Schals, als Leggings, als Socken. Das Sitzmuster der BVG, dieses Würmchenmuster, war legendär und ich habe angefangen, das zu tragen. Da habe ich dauernd dieses Würmchenmuster-Schal zu blau getragen. Das passte ganz gut. Manchmal auch zu rot. Und das Gleiche war es eben auch bei der Bahn. Also die Bahn ist rot, der Güterverkehr ist grün und Güter gehören auf die Schiene. Da haben wir einen Koffer, auf dem das steht und ich finde das absolut passend. Und es ist enorm praktisch. Wenn du auf dem Bahnsteig stehst und triffst dich mit jemandem, da kommen die Menschen immer und sagen, Gott sei Dank, sie tragen rot, ich habe sie sofort gesehen.
Und vor allem, du trägst dann auch gerne Turnschuhe.
Ja.
Dazu. Das finde ich auch sehr sympathisch, dass man eben nicht dauernd irgendwie mit solchen
Also ich habe heute mal, ihr könnt es jetzt nicht sehen, mal so hochhackige
Doch, ich habe es gesehen, ja.
Aber auch nur kurz, weil ich natürlich mit der Bahn gekommen bin und da musst du ja auch rennen, da ziehst du ja keine hochhackigen Pumps an, um über die nassen Bürgersteige in Berlin zu gehen. Da ist das schon einfach praktischer. Einfach
das heißt, der Kleiderschrank zu Hause, wenn man den Schrank aufmacht, strahlen einem hauptsächlich rote Farben oder ist das schon sehr bunt gemischt dann durch?
Naja, im Mittelfeld, wo die Bläser hängen, ist schon ziemlich viel rot. Wo die Hosen hängen, gibt es auch ein paar andere Farben, aber es ist schon sehr, sehr dominant, würde ich ja wirklich sagen.
Okay. Wenn ein Mensch im Grunde genommen in so einem Bereich, auch wie du arbeitest, wo unheimlich viel Stress auf einen noch zukommt. Das kommt einfach, ne? Es fällt einfach, geht ja gar nicht anders, hast du ja alles erklärt. Wie kommt jemand wie du zur Ruhe? Beziehungsweise, wie schaffst du es irgendwie schnell abzuschalten? Gibt es eine Musik? Gibt's ja, beim Kochen ist eher dein Mann, glaube ich, das führende Element. Da musst du, glaube ich, kämpfen, um in der Küche.
Nee, ich kämpfe nicht.
Ja.
Diesen Bereich, das ist nicht meins.
Ja, aber was womit kannst du unheimlich schnell die Gedanken frei machen?
Also tatsächlich, das ist irgendwie eine spannende Frage, aber sobald ich das Büro verlasse irgendwie, zur Bahn renne, dann hast du wieder sofort andere Themen. Ich meine, und im Zweifelsfall erdet es total, wenn du gerade diskutierst du über Millionen und Milliarden und dann diskutierst du über, wir müssen das Diktat nochmal üben. Ne? Und nein, schlaksig schleibt man nicht mit H. Ne? Also
benehmlich also, mit Haar
schreibt. Deine Kinder sind dein Hobby, was du mal so ein bisschen auch.
Das fand ich ganz komisch, dass das
so Hobby komische ist, Reaktion. So cool, aber was ich verstehe darunter ist, dass das deine Leidenschaft ist,
genau.
Um genau diesen Ausgleich ja dann zu haben. Genau. Das wäre so mein Gedanke.
Also ich meine damit, wenn ich das sage, meine Kinder sind mein Hobby, dass ich die Zeit, die ich habe, meine freie Zeit mit meinen Kindern und mit meiner Familie verbringe.
Genau.
Und eben nicht andere Dinge in meiner freien Zeit mache oder auch machen kann, weil Zeit ist ja begrenzt.
Hast du das Gefühl, dass wenn du dein Büro verlässt, dich in den Bus begibst, in die Bahn und wie auch immer, dass du Und das ist in der heutigen Zeit ja schwieriger geworden, finde ich, weil uns diese kleinen technischen Geräte ja unheimlich ablenken, dass du die Menschen sehr wahrnehmen kannst, die um dich sind.
Ja, ich mach das tatsächlich oft, weil das ist wahrscheinlich so eine Deformation professionell. Ich gucke mir oft Menschen an, ne, und überlege deren Motive etc. Meinem Umfeld ist es manchmal ein bisschen peinlich. Die sagen, starr die nicht so an. Aber ich mache das ganz gerne. Ich finde das ganz interessant.
So, jetzt kommt
warte.
Ja, pass auf. Jetzt kommt eine Frage. So, bei der Einleitung, bei der Einführung, als deine Augen langsam scharf wurden. Was hast du da gedacht?
Ich habe kurz einfach gedacht, ich muss mich jetzt einmal kurz konzentrieren, weil vielleicht der Punkt kommt, wo ich sofort einschreiten muss. Da muss man sich ja einmal kurz fokussieren und sagen, wenn es falsch ist, ist falsch.
Also es wurde natürlich sehr scharf der Blick beim analytischen, sozusagen bei der Frage bzw. der Sache, dass ich gesagt habe, dass du sehr analytisch dein Gegenüber betrachtest. Mhm. Wenn du uns beide jetzt hier so siehst, ja?
Ja, jung und alt.
Lass es raus.
Ja, ich sag mal, der klassische, mittelalte, weiße Mann.
Wen von uns beiden meint sie jetzt? Sie hat nicht mittelschwere beide, gesagt. Also,
beide. Ja. Also ich würde beide sagen in dieser klassischen Variante. Mhm. Aber breit interessiert, digital affin, was sehr, sehr positiv ist.
Du? Sei still.
Wer sitzt denn hier mit dem Laptop oder mit dem iPad?
Da muss man die Schriftgröße darauf sehen.
Das ist egal. Körperliche Gebrechen ereilen uns alle früher oder später. Also da würde ich jetzt nicht.
Also sitzt aufrecht.
Ne, also von daher, und so ein Format wie so ein Podcast zu machen, das ist eigentlich ein extrem positives Zeichen für Aufbruch in neue Dinge und dass ihr so einen Podcast macht mit sehr vielen Menschen, die ihr ja nicht kennt, die im Grunde hier auftauchen, und ist ja auch jedes Mal so ein Risiko. Wer weiß, was die jetzt hier erzählen wollen, ne? Und welche Botschaften die setzen wollen. Ich vermute, ihr checkt schon kurz, dass so eine demokratische Grundgesinnung vorhanden ist, aber viel mehr könnt ihr auch nicht checken.
Yes. Und dann sitzt ja mit Menschen auch, die sind mundfaul, den muss man alles aus der Nase ziehen.
Und wir haben Mut, Fehler zu machen.
Und es ist immer anders. Das ist das Spannende und auch für uns Schöne dran. Egal, wie wir uns vorbereiten, es kommt immer anders, als man sich vorher ausmalt. Und es ist immer spannend. Wir sind ja auch relativ drehbuchfrei an der Stelle und das ist einfach Neugier an Leuten.
Genau.
Ja, vor allem, weil wir, wenn wir dann auch schon ein bisschen Wein haben, aber trotzdem offen versuchen zu sein, um auf das, was natürlich der Gast sozusagen von sich auch zeigt und uns auch anbietet. Das ist ja auch das Schöne.
Weil es gibt ja auch relative Vorführsendungen, ne? Die ja dann auch manchmal ganz spannend sind. Wo du dich dann immer solidarisieren kannst, entweder mit dem Interviewten oder dem Interviewenden, aber nie irgendwie so eine gute Situation dabei rauskommt.
Hast du mal gelernt oder hast du es einfach selber dir beigebracht, Menschen, was Körpersprache angeht und Mimik, zu lesen?
Das haben wir tatsächlich sogar schon im Studium gemacht. Mhm. Neurolinguistisches Programmieren und solche Geschichten. Das war tatsächlich im Studium. Das war damals total angesagt, was ganz neu war. Ja. Das haben wir damals im Studium gemacht. Ich habe mir aber auch angewöhnt, ich bin nicht die Psychologin meines Umfeldes. Hm. So. Also ich bemerke es, aber ignoriere es auch. Hm. So, ich habe keinen Therapieansatz.
Darum geht es auch nicht.
Sondern, aber ich bemerke es.
Ja, du kannst ja relativ schnell, wenn du geschult natürlich darin bist, anhand der Mikroausdrücke erkennen, ob jemand zum Beispiel lügt.
Ja.
Das sind ja diese hundertsten Millisekunden, die ein Gesicht zeigen.
Dima, ich hab dich lieb.
Zum Beispiel. Ja, nee, das ist jetzt falsch. Wenn es eine Lüge wäre, müsstest du, nachdem du den Satz gesagt hast, lächeln.
Nicht währenddessen schon?
Nee, wenn du etwas wirklich ehrlich meinst, dann lächelst du vorher, weil du dich freust und sagst es dann.
Ja,
und das sind so Kleinigkeiten.
Ja, aber Dietmar, ne? das ist auch tatsächlich trainierbar.
Ja, ich weiß.
Wenn du professionell dich da, ne, also.
Nein, aber das ist einfach die Frage, die darauf hinauszielt. Gerade weil man dann auch in einer männerdominierten Welt natürlich dann auch sitzt, ne? Also weil du sozusagen dann so viele Gesichter dann um dich rum hast, einfach auch schon an kleinen Mechanismen zu erkennen, okay, ich spüre, ich weiß schon irgendwie, da bin ich jetzt irgendwie auf so einem Weg. Und gibt diese wundervolle Serie Lie to Me.
Wie heißt
die? Kennst du die? Lie to Me?
Mit Tim
Me. Roth.
Okay.
Ja, es ist eine Serie, die gibt es, glaube ich, auf Netflix. Und diese Serie beruht auf den Erkenntnissen von Paul Ekman.
Okay, ja. Yeah.
Paul Ekman ist derjenige, der diese Mikroausdrücke entdeckt hat. Und der sagt immer, ein Fluch und ein Segen zugleich. Ein Fluch deswegen, weil er zu Hause immer gucken musste, wann sagt er zu seiner Frau oder seiner Tochter irgendwie, du lügst. So. Ja. Naja, dieses Erkennen zum Beispiel, einfach, wann muss ich mich, kann ich mich auch zurückhalten, kann das aber mitnehmen, wann erkenne ich das halt und kann damit auch umgehen.
Okay. So, ne? Na ja, gut, aber.
Ich muss auch was Wahres sagen. Ich glaube, für Bild und Ton brauchen wir dich 10 Zentimeter näher am Tisch gerade.
Soll ich näher an den Tisch kommen? Gut jetzt, ich habe eben schon ein bisschen weiter aus. Ich rutsche immer weiter weg, ne?
Ja.
Das ist natürlich jetzt auch mal.
Das,
ne?
Das sagt uns auch was.
Genau, ja.
Dietmar's Deo.
entspannte Haltung. Diese ganzen Themen halte ich für wichtig. Ich glaube, ich würde es nie überbewerten, weil das gesprochene Wort zählt eben auch. Und du hast ganz oft eine Inkongruenz zwischen Körperhaltung und Worten etc., wo du dann aber dir immer überlegen musst, was ist denn jetzt wirklich des Pudels Kern? Und am besten findet man das raus, gut findet man es raus mit einer gewissen Provokation. Wenn Menschen sich aufregen, dann fallen ganz so oft diese sämtliche Dinge, die man sich vorgenommen hat. Mhm. So, bringt die Menschen dazu, sich in einer gewissen Weise zu echauffieren und du wirst des Pudels Kern sehen.
Ja, und die Füße zeigen ein anderes. Für alle diejenigen, die noch mal wissen wollen, wenn sie ein Date haben, wie das denn funktioniert, die Füße zeigen im Grunde genommen eigentlich immer dahin, ob sie beim Partner sein wollen oder nicht. Zeigen die Füße weg. So wie bei Thomas und mir, wollen wir nicht beieinander sein.
Oh, jetzt ja.
Ein großer Tipp für Date-Geschichten. Liebe Sigrid, du bist geboren, das darf man ja sagen, weil das steht ja irgendwo im Netz, am 1. April 1969. Wir kommen jetzt zu einer kleinen Rubrik, die da heißt Geboren am.
1.4., ja, schöner Tag.
Ja, in Polen. Nach 6 Wochen ging es ja nach Herford, also nach Enger. Mhm. Du bist Widder vom Sternzeichen. Nach dem chinesischen Horoskop bist du im Jahr des Erdehahns zur Welt gekommen, was auch immer das bezeichnet, aber wir wissen es jetzt. Ich mache mir immer den großen Spaß und sage, was war Nummer 1 Hit in der, entweder in diesem Sinne, ich habe mir 2 rausgesucht, deutschen Singlecharts am 1. April 1969 und in England. Was könnte das sein?
Irgend so eine schnulzige Schmalze.
Das ist durchaus richtig.
Ja.
Ja, also wenn wir erstmal mit Deutschland anfangen.
Beatles?
Nein.
Deutschland?
Hast du eine?
Nee, irgendwas Schnulziges.
Ist ein Englisch. Österreicher, sag ich mal so.
Österreicher?
Mhm.
Peter Kraus.
Nein. Aber das erste Wort ist richtig. Der erste Name.
Peter.
Alexander?
Jawohl.
Peter
Alexander mit dem Lied Liebesleid.
Liebesleid.
Und Dietmar singt es jetzt. So überhaupt nicht auf dich jetzt zutrifft. Nee. Traurig und schön sitzt du da und ich weiß, du fühlst und ich setze mich zu dir. Obwohl, ja doch, also wir sitzen ja beieinander. Denk nicht dran, was geschieht. Komm, vergiss, du wirst sehen, es wird schön sein mit dir. Oh. Liebesleid dauert keine Ewigkeit. Komm und lass dich trösten. Aber, was noch viel besser passt, wir haben in den englischen Charts ein Lied an dem Tag von Marvin Gaye. I heard it through the grapevine.
Oh. I heard it through the grapevine.
Das ist wirklich schön, weil
Nur weil er Scheurebe nicht aussprechen konnte.
Ja. Oh, I bet you're wondering how I knew, but your plans to make me blue
the plans
with some
to make
other
me
guy
blue.
You knew before between the two of us guys.
Ach, was?
you know I love you more. It took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. Don't you know that I heard it through the grapevine?
Through the grapevine, ja. Yeah.
Marvin Gaye war so ein Nostradamus, der hat vorausgesagt, dass wir uns heute hier treffen.
Richtig,
werden.
Ganz genau.
Wahnsinn. Okay, das ganz war genau. Der 1.4.69, okay?
Mhm. Von dem Horoskop her gesehen heißt es, wenn man jetzt so diese Schlagworte nimmt, manche treffen dann wirklich zu, viele treffen möglicherweise zu, manche treffen gar nicht zu. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Horoskopmensch. Bist du ein Horoskopmensch?
Nee.
Wenn du bist ja eher Realist.
Absolut.
Ne? Absolut. Also, ausdauernd.
Absolut.
Dynamisch.
Auch.
Ehrlich.
Unbedingt.
Inspirierend.
Glaube ich auch.
Aufbrausend.
Nee.
Draufgängerisch.
aus dem Publikum von einem wichtigen Menschen ihres Lebens kam manchmal.
Manchmal, ja. Manchmal, ja.
Egoistisch.
Manchmal.
Unordentlich?
Auch manchmal.
Wir machen einen leichten Blick rüber und dann schwenken wir sofort wieder zurück. Du bist ehrlich und offen?
Ja.
Provoziert gerne und braucht Konflikte manchmal?
Ich brauche sie nicht, aber ich gehe ihnen nicht aus dem Weg. Never ever.
Und braucht einen standhaften Partner mit Charakter?
Das brauche ich auf jeden Fall.
Nicht nur das, er ist auch ausgezeichnet als Vater des Jahres, glaube ich, ne?
Genau.
Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
Genau, ja. Ja, ja. Genau, ja.
Also auch wenn wir nicht an Horoskope in dem Sinne so glauben, aber durchaus die Worte also sind gar nicht so verkehrt.
Die Sachen passen schon. Ich hatte mal einen Chef und der hatte immer den Spruch, wenn es eine Prügelei in der Kneipe gibt, dann ist man dabei.
Das hast du übernommen.
So, und das habe ich immer, das habe ich mir... schon gemerkt. Der gleiche hatte auch den Spruch, und ich zitiere nur, es ist niemals meine Wortwahl, also ich zitiere, die Summe der Arschlöcher ist immer gleich. Das bezog sich darauf auf einen Unternehmenswechsel. Also sinngemäß in dem einen Unternehmen, in dem anderen Unternehmen, und dann sagte er, die Summe der Arschlöcher ist immer gleich.
Ja,
ich glaube, da ist was dran.
Und das finde ich auch, irgendwas ist da dran.
Außer Gummibärchen. Was ist deine größte Schwäche?
Also Gummibärchen sind schon eine große Schwäche und irgendwie so Süßigkeiten, ja.
Süßigkeiten?
Genau.
Verstehe ich vollkommen.
Die grüne
oder rote?
Rote.
Rote natürlich, klar.
Rote. Aber absolut, rot, orange. Und grün kommt ehrlicherweise ganz am Ende.
Ja, innen wie außen.
Hm? Ja. Ja.
Hm? Schön. Ja. Sehr schön.
Soweit durch?
Ja.
Ich zwinkere mal hier hinten in die Regie.
Mhm.
Ich sollte ja frühzeitig zwinkern.
Hat dir geklappt?
Ja.
Ist schon fertig.
Perfekt. Was ist denn das für eine Flasche?
Das ist ein Beutel.
Boxbeutel.
Das ist ein Boxbeutel.
Das kann nur aus einem bestimmten Bundesland kommen.
Was?
Woher? Fränkischer Boxbeutel.
Das ist Kulturgut und darf es nur dort geben. Tatsächlich in Portugal. Also das sind die einzigen Gegenden, in denen es den Boxbeutel geben darf.
Jetzt kommt.
Als ich mich jetzt so mit Wein beschäftigt habe, ich gucke jetzt gar nichts. Soll ich mal kurz sagen, was dieser Wein kostet, den ich jetzt mitgebracht habe? Ihr müsst euch bitte festhalten. Aber ich kaufe diesen Wein ja direkt beim Winzer.
Auf der Palette.
Nein, das ist ein Familienbetrieb und so weiter. Wir müssen über die Preisfindung reden.
Ja.
Bei dem Wein, ne? Wir werden das jetzt auch nochmal angehen, habe ich mir vorgenommen. Aber, Herr Brömme, dieser Wein kostet 4,90 Euro.
Boah,
das
ist geil.
Das ist ein Sechstel von dem, was Dietmars Wein kostet.
Ja. So.
Ja. Deutsche Weißweine sind ja auch in der Größenstruktur eigentlich, das ist das Tolle eigentlich, weil sie ja auch naheliegend sind, durch in der Möglichkeit auch günstiger zu sein.
Genau.
Ne?
Ja.
Das ist ja der Vorteil. Ja, aber das ist gut.
Alle, die diesen Podcast jetzt kennen, hier aus dem Publikum, ihr wisst, der Wein ist eingeschenkt, aber es dauert länger, bis man ihn trinken kann. Wenn
ach so, den bin, dürfen wir
weil
jetzt
mein Trinkspruch
nicht.
Meistens DIN A4-Seite umfasst.
Ach so, okay, nicht nur ein Astrovier.
Die Scheurebe, die ist herb und klar, genau wie Sigrid, wunderbar. Klein von Wuchs, doch groß im Mund, sie macht die Wahrheit allen kund. Brutal nennt man sie, wenn sie führt, bei Männern hätte das nie gerührt. Die wären stark und resolut, bei ihr heißt's gleich, die hat ja Wut. Sie ist Psychologin, merkt euch das, die analysiert dich hinterm Glas. Du sagst, der Wein schmeckt gut, ganz heiter. Sie denkt, interessant, erzähl weiter. Keine Prügelei ohne mich, das ist ihr Motto, sicherlich. Dietmar duckt sich schon ganz klein, er will heute lieber friedlich sein. Der Wein ist frech, hat Biss und Zug, wie Sigrid, niemals brav genug. Bei ihr gibt's kein Wischi-Wäschi, wird der Ton auch bissel trashy. Und Dietmar, ach, der arme Tropf, hat weder Plan noch klaren Kopf. Er schnüffelt, nippt und sagt, toll, Sigrid weiß längst, was das heißen soll. Aufscheurebe mit Charakterbiss. Auf Sigrid, kein Blatt vorm Mund, ganz gewiss. Die Gläser hoch, wer sich noch traut.
Oh, zum Wohl hier, zum Wohl. Da sind wir jetzt aber total gespannt hier. Nasdrowje.
Kommt da noch ein Schluss?
So ein Ausgesagt.
Prost. Oh, ich habe mir auf die Nase gespritzt.
Bist du? Hast du?
Hm? Ja, danke. Auch die Brille getroffen.
Ja, das ist ein spritziger Wein.
Genau. So.
Der Beutel ist sehr viel heller und klarer.
Ja.
Sieh mal, wie schmeckt er dir?
Also von den dreien ist er mir im Moment der flachste. Er riecht gut.
Im Boxbeutel.
Er riecht
gut. Hat das was mit Flachheit zu tun?
Er riecht gut, ist aber schnell weg, wenn man ihn im Mund hat.
Schnell weg?
Ja, also nicht weg im Sinne von man hat ihn schnell, sondern der Geschmack ist schnell weg. Er ist
kein langen Kodali, ne?
Nee. Mhm. Ja, er hat auch eine sehr herbe Note und ist tatsächlich, sage ich jetzt, er ist nicht schlecht, aber er ist jetzt von den dreien tatsächlich, würde ich sagen, jetzt derjenige, welcher nicht sehr lange im Mund bleibt.
Ja, weil man ihn schnell trinkt, ja. Sigrid?
Ja, der hat nicht so viel Säure wie die Nummer 1. Ich finde ihn ganz gut, aber er ist tatsächlich, wie Dietmar beschreibt, etwas flacher, also sehr spritzig, aber etwas flacher.
So wie Thomas gern sein möchte.
Und also, wenn ich mal kurz meine Meinung sagen darf, dann würde ich sagen, also mein Wein schmeckt mir absolut am besten.
Darfst du?
Den trinkst
darfst
du auf Palette.
Ja.
Du weißt doch, wir alle dürfen mal Fehler machen.
Ja, ich weiß. Ich verschenke auch ganz viel Wein.
Eure Majestät?
Oh Gott. Ja, ich schließe mich allen meinen Vorrednern und Vorrednerinnen an. Ich finde ihn wirklich sehr gut. Ich finde, er riecht so ein bisschen wie eine Tankstelle auf dem Dorf. Und die Säure finde ich sehr angenehm.
Was für ein Dorf bist du gewesen?
Na, wenn man mit dem Fahrrad am Sonntag über die Dörfer fährt und dann an so einer Tankstelle vorbeikommt, dieser Geruch, der schon 100 Meter vorher in der Luft hängt.
Dann ziehst du irgendwie den Zapfhahn.
Was? Und das ist dann der.
Charakter, was du beschreibst. Das ist dein Charakter.
Ja.
Ah, ja.
Dann
so, wollen wir mal die Hände
müssen wir jetzt leider das Publikum auch noch fragen.
Ja, fragen
eine
wir das
eins.
Publikum.
Niemand, eine zwei.
Doch, eine oh, eins.
Zwei Einsen.
Ich habe vergessen, was ich trank jetzt, aber.
Ich hab
weißt du, in der letzten Folge mit Ralf Zacherl fand ich dich sehr sympathisch. eine zwei. Eine drei. Eine vier.
Ja, hier, oh, das ja, war mir klar. Ja, das war mir ja, so ja, klar. Ja. Nachdem die ersten, weißt du, das war mir so klar.
Der
das
Kollege, der eure zersägt hat, fand meinen super. Aber die anderen, die eure gut fanden, fanden meinen
wieder
nicht
gut. Den hast du doch gekauft.
Naja, das lösen wir später mal auf.
Eine, okay, ja.
Sicherheitshalber eine 5. Schade.
Ja, okay.
Gut, okay, das ist im Schnitt.
Dann wäre es sehr deutlich gewesen.
Im Schnitt unter euren beiden. Ich habe ihn schon mal entlüftet hier. Es ist vom Weingut Weltner, eine Scheurebe Rödelsee, trocken. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, jetzt gerade zu deinem Feinherben, das jetzt ein Trockener kommt, aus dem Jahr 2023. Da stehen die Kalorien noch nicht drauf.
Stehen die hier drauf? Muss man gucken. Die stehen ja auch drauf. Ja. Gott im Himmel.
Wie viel sind's denn?
Ich möchte das nicht wissen.
Also Dietmars hat 78 Kalorien pro 100 Milliliter, Dietmars.
Ja, und das, der hat 68.
Na, ist viel besser. Ja. Es ist ein schlanker Wein.
Also das ist das.
Das ist doch nichts.
Das ist das Leichte dabei. Und hier steht 23, steht es noch nicht drauf.
Nein. Aber für Thomas wären es irgendwie ungefähr an die 800.
Wen interessiert das, ehrlich? Wenn ich Wein trinke, will ich das noch nicht wissen.
Natürlich will das keiner wissen. Es steht auch auf keinen, also stell dir vor, auf jedem Keks würde irgendwie die Kalorienzahl draufstehen.
Ja, auf jedem Gummibärchen
steht das vor. Ja, die Gummibärchen. Vor allem auf den roten. Das wäre ja gar nicht.
Ich war gerade in Australien, da gibt es so einen Index von 1 bis 5, wie gesund ein Produkt ist, das man isst.
Das haben wir doch auch.
Diese Ampel. Ja, aber das ist total geil, ne? Also selbst die schlimmste Schokolade hat irgendwie 4,5. Also bei denen ist einfach alles gesund. Mega.
Okay, du hast andere Maßstäbe.
Genau, die Maßstäbe sind mega, alles gesund.
Egal, was ich bin manchmal ein bisschen entsetzt, du kaufst irgendeinen Joghurt und das ist auch nur C.
Ja, und bei denen ist alles irgendwie 4 oder 5. Die ganz schlimmen Dinger haben vielleicht mal eine 3,5. Das ist ganz gut fürs Gefühl, wenn man da unterwegs ist.
Na gut.
Das macht gesund. Das so. Macht
Nein, gesund. Judith, doch nicht.
Doch, der richtige Gedanke.
Ja.
Der falsche macht dich krank, ich bitte.
Ja, manchmal ist es so.
Übrigens, ganz kurz, bevor wir einfach. Nee, mach erst mal das zu Ende, stimmt. Lass den Wein zu Ende machen. Hast du vollkommen recht.
Der Wein ist zu Ende.
Ja, nee,
Ich würde doch gerne den Preis erfahren.
Ja, Preis.
Der gruppiert sich zwischen euch beiden ein. Meiner kostet 14,90 €. So irgendwo auf dem Mittelweg.
Ja, da sieht man auch wieder Preisspannen, wie unterschiedlich sie sein können.
Du hast aber wahrscheinlich auch, ihr habt die wahrscheinlich im Laden gekauft.
Ja.
Und damit habt ihr natürlich ganz, ganz natürlicherweise noch Handels. Margen dabei, muss ja sein.
Wir kriegen auch keine Palettenrabatte.
Das hat ja. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich habe, damit ich hier keine Fehler mache, die Preisliste mitgebracht.
Nein, das glauben wir dir auch wirklich. So. Das Ding ist halt, bei den vielen Weinen, die wir im Grunde genommen dann immer auch suchen müssen, so viele Weingüter können wir gar nicht abfahren, um sie vorher mal zu probieren.
Pass auf, damit seid ihr wirklich ehrlicherweise Anfänger. Ich kenne Menschen, die sagen, ich trinke nur Wein, wenn ich den Winzer und das Weingut persönlich kenne. Ja. Und die jetten durch die ganze Welt. Man muss ja auch international.
Die haben dann aber auch nichts anderes mehr zu tun.
Exakt.
Richtig.
Das stimmt. So,
und da gibt es einfach das Problem.
Ne? Das stimmt. Die haben einfach, auch irgendwie nett.
Also die Vorzüge dessen will ich gar nicht abstreiten. Ne?
Genau, also ich finde.
Also hat auch wirklich was Gutes. Und das ist auch auf jeden Fall für die Zukunft ein sehr...
Also wenn ihr das mal machen möchtet, also ich komme immer bis Bemmersheim, aber es ist auch nett. Aber
ja, immerhin.
Wir haben ja noch einen großen Traum, da könntest du vielleicht mitkommen.
Ja.
Ja.
Wir haben ja die Idee, eine Kopie von Manuel Andrack zu machen, der damals in der Harald-Schmidt-Show, der war auch schon mal zu Gast bei uns, von Koblenz nach Trier gefahren ist und jede Lage an der Mosel einmal verkostet hat. Und der war am Ende sternhagelvoll. Weil es etwas unterschätzt hat, wie viele Lagen das sind, wenn man die Mosel 8 Stunden lang hochfährt. Und eines Tages wollen wir das mal... in Teilen kopieren. Wir müssen nicht so voll sein wie er, aber zumindest mal die Mosel abzufahren und nach.
Das ist das
Gute. Das stimmt natürlich auch. Ja.
Ich meine, man kann eine kulturelle Zwischenübernachtung
machen. Ja, und nicht nur das, wenn Sigrid dabei ist, guck mal, dann sind schon 3.
Ja, bis Traben-Trarbach,
wenn ich dabei bin, kann man auch mal die Bahn nutzen zwischendrin.
Die ist ja super da, weil die fährt ja direkt eben auch nahe direkt am Fluss lang. Das ist sehr schön, eine sehr schöne Bahnstrecke da.
Also wir haben früher mal in Wiesbaden gewohnt, eine geniale Zeit. Also wir haben in Wiesbaden gewohnt, eine ziemlich geniale Zeit. Und dann sind wir oft mit dem Fahrrad nach Eltville gefahren.
Und weiter hoch.
Und weiter hoch, aber immer nur hin. Und zurück fuhr immer die Bahn.
Ach.
Geniale Zeit.
Ja. Ich wollte noch auf eins kommen, weil wir gerade Kalorien hatten hier. Wie ist es eigentlich jetzt so bei euch in der Familie? Ist Fastfood noch ein Thema? Fastfood war eben bisher, dachte ich, nicht so ein großes Thema, aber wie ist das so?
Weiß Dietmar wieder was ihr nicht selber wisst oder so?
Weißt du, die Frage kommt aus dem Off. Also bei mir ist es kein Thema. Ich sehe manchmal sowas im Müll bei uns. Da vermute ich, dass es Konsumentinnen gibt, aber.
Muss auch mal sein. Das muss auch mal sein.
Aber nicht bei uns. Also so, nee.
Weißt du, wann isst du Fastfood?
Nie. Also wenn ich irgendwo, wenn ich unterwegs bin, klar, aber.
Ich bin total entsetzt, was für ein Gast. Sie hat meinen Wein noch nicht mal leer und greift schon nach ihrem wieder.
Ja, das genau spricht gesehen. Bände, oder?
Ja, ja, stimmt.
Das spricht Bände. Übrigens, ja. Kannst du mir gleich mal einen von meinen geben?
Ach, ihr seid doch. Wo bin ich denn hier heute?
Ja, weißt du.
Dankeschön.
Wenn man.
Ich muss vergleichen.
Das genau, ist, und im Übrigen, wenn die Fragen unangenehm werden, dann greift man zu Bekanntem. Das ist doch so.
So, dann kommen wir nochmal zu was anderem.
Nochmal einmal hier austrinken. Mhm.
Deine Dissertation. Mhm. Mit 60 im Management, Vorstand oder altes Eisen, was ja schon ein super geiler Titel ist.
Mhm. Genau.
Jetzt bist du ein paar Jahre nach der Dissertation.
2009, ja.
Bis Mitte 50. Ist die Dissertation noch richtig oder schätzt du sie heute anders ein?
Die Dissertation ist wissenschaftlich, deshalb immer noch richtig. Und die Grundthese dabei ist, die ich damit auch belegt habe, ist, es gibt natürlich altersbedingte Degenerationsprozesse. Also die fluide Intelligenz reduziert sich.
Ja, dafür nimmt die
kristalline,
ich muss gerade noch über das Wort fluid.
Intelligenz nimmt zu. Also man kann es auch als Erfahrungswissen bezeichnen. Und dazu kommt, dass in jüngeren Jahren, dann hast du die üblichen Stressoren, psychologisch gesprochen. Also von Hochzeit über Kinder, über Hausbau, über Scheidung, über was da alles kommen mag. So. Dann bist du in einer Lebensphase um die 60, da ist das weg. Du bist verheiratet in erster, zweiter, dritter Ehe, völlig egal. Kinder sind aus dem Haus, Haus ist abbezahlt, alles ist eigentlich geregelt. Also diese ganzen Stressoren reduzieren sich und du könntest beruflich, vorausgesetzt du bist gesundheitlich fit, ganz häufig der Fall, nochmal richtig durchstarten. Und gleichzeitig, und das ist das, was ich da zeige, also die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft ist enorm. Mhm. Und gleichzeitig sagen die Unternehmen, oh, du bist jetzt 60, ne? Also Altersteilzeit, Ruhestand, Ausphasen, was ist denn das, was wir jetzt hier machen? Also sprich, das Leistungspotenzial dieser Ü-60-Generation, total fit, bleibt ungenutzt. Und das ist etwas, was eigentlich zur heutigen Diskussion total passt.
Absolut.
Länger arbeiten, genau diese Diskussion. Ich habe da sehr viele Menschen kennengelernt, die sehr gerne viel länger gearbeitet hätten. Mhm. Und ich habe immer darüber gelacht, weil ich habe diese Menschen teilweise lange begleitet. Also mit 55 haben die gesagt, also wenn ich 60 bin, so schnell es geht, gehe ich in den Ruhestand. 10 Jahre später haben die gleichen Menschen gesagt, ach, also eigentlich will ich ja noch was machen, ne? So. Und dieses Potenzial ist wirklich ungenutzt. Zumal wir wissen, dass gemischte Teams, also Alters, Geschlechts, heterogen, die erfolgreichsten sind. Und genau das musst du eigentlich hinbekommen.
Ich finde es ja auch diskriminierend eigentlich.
Natürlich weil,
warum hat man festgelegt, irgendwie, dass man ab einem bestimmten Alter nicht mehr das machen darf, was man gerne machen möchte? Also im Grunde genommen, also klar gibt es irgendwo dann auch vielleicht die körperlich-gesundheitlichen Einschränkungen. Ja, das ist ja normal, das ist ja so. Aber das bedeutet ja nicht, dass da, wo man irgendwie immer noch sagt, so hey, ich bin ja noch da, ich lebe ja noch. Also das Gefühl, irgendwie was vorgesetzt zu bekommen, zu sagen, du darfst ab das dem nicht mehr tun, was eigentlich deiner Leidenschaft entspricht, warum soll man dem eigentlich einen Abbruch tun, habe ich noch nie verstanden.
So, dazu kommen wir jetzt immer mehr. Also als 2009, und das sind jetzt ja schon 16 Jahre her, als ich damit meine Promotion abgeschlossen habe, war das noch ziemlich solitär irgendwie als Diskussionspunkt. Darüber hat keiner gesprochen. Mhm. Also mich haben ganz viele Menschen gefragt, wieso haben Sie dieses Thema?
Und der demografische Faktor war bekannt, aber er wurde damals ja komplett ignoriert.
Genau, bekannt war es.
Als wenn das niemals käme. Man muss ja über Rollenmodelle auch mal nachdenken, wie Leute, die es auch auf dem Affenfelsen mal ganz nach oben geschafft haben, vielleicht eine andere Rolle dann bekommen, irgendwann, wenn sie aus dieser Aufgabe raus sind, aber halt nicht gleich aufs Altenteil entsorgt werden.
Genau, und da, also, ne, und da, also, ich habe da sehr, sehr leistungsfähige Menschen erlebt, deren Leistung nicht mehr abgefordert wurde, was wirklich ein Drama aus meiner Sicht.
Zum Beispiel, einfach um das nochmal zu bestätigen, im Theater. Es gibt ja auch, also wir Künstler sozusagen können eigentlich so lange spielen, ja, wenn man es mal so sieht, bis wir umfallen. Ja, das ist ja das Tolle an dem Job auch. Ne? Wir haben immer das Gefühl, ja, manchmal oder meistens sogar müssen. Das ist tatsächlich, jetzt im Moment gerade so tatsächlich eine sehr extreme Situation, die wir gerade in Deutschland haben oder im deutschsprachigen Raum. Dass gerade was die Kunst angeht, das sehr nach hinten geht. BFFS hat gerade eine ganz dringliche Mail rausgeschickt, dass von den normalerweise 20.000 Schauspielern, die es gibt, grundsätzlich immer 6.500 bis knapp 7.000 in einer Festbeschäftigung waren. Wir sind im Moment bei 5.000 noch etwas. Das ist so erschreckend wie schon lange nicht mehr. Aber was ich immer nie verstanden habe, ist, wenn immer meistens bei Intendanten wechseln, wenn ein neuer Intendant kommt, natürlich viele gekündigt haben, die kurz vor Unkündbarkeit stehen. Das ist ja auch immer so eine Frage. Und ich immer gesagt habe, das verstehe ich nicht, weil gerade von den erfahrenen Menschen kann man so viel mitnehmen. Man kann so viel lernen, man kann irgendwie im Grunde genommen also wirklich seinen eigenen Erfahrungsschatz fördern. Und du kannst nicht einen 20-Jährigen auf eine Rolle setzen, die 60 ist. Und das wurde oft gemacht. Und das verstehe ich halt nicht, ne? Weil du kannst weder die Lebenserfahrung haben, noch kannst du im Grunde genommen irgendwie diese Rolle ausfüllen. Und die Erfahrungswerte, die ein Mensch mitbringt, zu beschneiden, ist für mich ein absolutes No-Go. So, ne?
Ja, und also du sagst es von der Schauspielerei und im Management ist das, finde ich, genauso. Du hast immer, einen Chef von mir hat mal gesagt, das ist etwas, worüber sich eine 30-Jährige ärgert. Und mit 60 ärgere ich mich überhaupt nicht mehr drüber. Und dann hat sie gesagt, das ist etwas, worüber sich ein 60-Jähriger ärgert. Also sehr unterschiedlich. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass du diese unterschiedlichen Erfahrungshorizonte zusammenbringst in so einem Unternehmen, damit da am Ende das Beste rauskommt. Mhm. Weil nur 20- oder 30-Jährige werden nicht das beste Resultat bekommen. Weil einfach diese Erfahrung, ich meine, wenn du, wir wissen, wie Wirtschaft funktioniert, ne, du hast immer wieder Krisen, du brauchst die Krisenerfahrung 1, 2, 3 Mal. Du musst diese Handlungsmuster kennen, wie reagiere ich. Du musst auch manchmal abgeklärter sein, dass du dich nicht über jedes aufregst. So. Und das haben Ältere mehr. Jüngere haben dafür andere Vorteile. Die haben wahrscheinlich nochmal dieses mehr Neugier, mehr Let's try it. So. Und du musst es zusammenbringen. Du musst alles haben, damit du am Ende für ein Unternehmen das Beste rausbekommst.
Ganz genau.
Muss dafür die Quote sein?
Auch die ist dafür erforderlich, weil ich sag mal, jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Jeder von uns, der Kinder hat, weiß, dass Mädchen in der Schule gewöhnlich besser sind als Jungs. Dass sie viel ehrgeiziger sind, viel mehr lernen und dass sie bessere Noten nach Hause bringen. Wie kann es eigentlich sein, dass du irgendwann im Management mehr Männer als Frauen hast? Rational ist das nicht erklärbar. Ja. Zumindest nicht mit der Leistung. Womit sonst, das mag dahingestellt sein.
Ja. Und immer noch im deutschen DAX-Vorstand die ganzen Jungs ab Mitte 50, die da irgendwie alle noch sitzen. Und wenn so Frauen so feigenblattmäßig, soweit man muss, aber ansonsten gerne auch rauslässt. Das ist ja immer nach wie vor so. Es wird mehr, aber es ist immer noch beschämend.
Also ob es mehr wird, selbst das ist ja gerade fraglich. Hm. Also ich sag mal, ich will da gar nicht dogmatisch dran gehen. Einfach die Leistungen über die Jahrzehnte bewertend, scheint es so zu sein, besonders in Deutschland, dass es offensichtlich eine Differenz zwischen Leistung und anschließenden Funktionen gibt.
Mhm. Ja. Ja. So. Geh ich vollkommen mit, muss ich wirklich sagen. Ja.
Ja.
Geh ich vollkommen mit.
Ja, und das, also, es erklärt sich nicht.
Aber das ist halt einfach diese jahrhundertelange, mehr oder weniger Festsetzung von, wie gewisse Dinge irgendwie gestaltet
werden. In unserem Kulturraum.
Genau.
Das ist ja nicht überall immer so gewesen, dass die Männer so dermaßen den ganzen Laden dominieren.
Naja, und ich sag mal, wir sehen schon sehr, dass es in Deutschland anders ist als in anderen Ländern Europas und der Welt. Und wenn wir uns die relative Position Deutschlands angucken, dann muss man kurz mal ein Fragezeichen dran machen, ob wir einfach so weitermachen wollen.
Ja, und wenn man sieht, wer im Grunde genommen immer Kriege provoziert, dann sind es meistens alte, dicke Männer weniger in irgendeiner Form eine weibliche Form, die dann im Grunde genommen was anzettelt, weil da stecken so viele Egoismen dahinter, das ist verrückt.
Ne? Da ist ja trotzdem Gesellschaft immer so ein Stück Misogynie drinne. Ich habe lange mit Andrea Nahles gearbeitet. Ich habe sehr intensiv für Nancy Faeser gearbeitet. Und man kann diese Reihe lange fortsetzen. Das muss man nicht bei den beiden beenden. Und das sind auch Dinge, die dir ja öffentlich auch passiert sind, dass Frauen deutlich härter angegangen werden, deutlich anders kritisiert werden als Männer. Bei Männern ist das immer cool, was sie treiben. Und bei Frauen ist das irgendwie eine Art von Zickigkeit und irgendwie komische Art von einer Frau halt. Und Männer sind halt cool, wenn sie so sind.
Das Markus, da drüber stehe ich. Ich bin einfach nur cool.
So.
Genau.
Dann haben wir noch einen guten Punkt an der Stelle gemacht.
Also damit cool.
Ich darf da mal ganz kurz mal betonen, man sollte erst nochmal versuchen, alle Weine mal parallel, wenn noch was da ist, mal nochmal einfach zu kosten. Nee, einfach nur von der Temperatur her, was sich nochmal möglicherweise bei dem einen oder anderen tut.
Das ist uns noch nie passiert. Sigrid trinkt ihren, Dietmar trinkt seinen, ich trinke meinen.
Genau.
Wir haben uns hier sehr klar getrennt, wir drei.
Ja,
Dietmar,
ich bitte darum.
Wollen wir was spielen?
Ja, endlich, ja. Ich warte schon die
ganze Zeit. Ja, dann spielt mal hier. da ist das Publikum involviert, hörte ich.
Ja, beim ersten gar nicht.
Ach so, okay.
Das geht nur an dich. Magst du mir kurz 10 Sätze vervollständigen?
Ja, selbstverständlich.
Freiheit bedeutet für mich?
Freiheit.
Das Erste, was ich morgens mache, ist?
Aufs Handy gucken.
Über Deutschland denke ich.
Wir können's.
Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte.
Würde ich vieles genauso machen. Vielleicht würde ich aber Informatik, Elektrotechnik oder Maschinenbau studieren, um dieses ewige Vorurteil, es ist ja eine Psychologin, irgendwann loszuwerden.
Mein Leben in der Mobilität bedeutet mir.
Enorm viel, denn die Mobilität ist der Grundstein für alles.
Am liebsten esse ich
Königsberger Klopse.
Wow.
Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten
Eierlikör.
Oh, das wäre ein tolles Thema für heute gewesen. Eierlikör.
Das kommt jetzt auch ganz erst am Ende. Ja?
Der folgenden Generation rate ich.
Seid einfach experimentell neugierig und macht etwas anderes, als wir es gemacht haben.
Am Leben liebe ich am meisten.
Meinen Mann, meine Familie und den Spaß.
Wein ist für mich.
Lecker.
Danke. Kennst du das Spiel Ich habe noch nie?
Nee.
Ich sage jetzt, ich habe noch nie meinen Vorstandschef verflucht.
Mhm.
Und dann sagst du, aus deiner Sicht, ja oder nein. Mhm. Ich habe das noch nie gemacht oder doch.
Genau, und dann sage ich ja, nein,
genau,
ja.
Genau. Ich habe noch nie einen Filmriss gehabt.
Also sage ich, nein.
Das ist die richtige Antwort.
Ich habe noch nie etwas geklaut.
Nein. Richtig. Also ich habe noch nie was geklaut. Ja. Dann muss ich ja sagen?
Ja. Du hast noch nie was geklaut, ja.
Also ich habe noch nie was geklaut, ja. Mhm. Genau, also ja.
Ich glaube, du bist der erste Gast bei uns, der sagt, ja, ich habe noch nie was geklaut. Wir haben so viele Teenie-Geschichten gehört, wo Sachen gezockt wurden.
Nee, das ist nicht mein Muster.
Ich habe noch nie allein laut vor dem Spiegel gesungen.
Nein.
Hast du?
Ja, habe ich.
Was singst du so?
Don McLean, Bye Bye American Pie.
Ah, mega. Ich habe noch nie in einer Vorstandssitzung gedanklich abgeschaltet.
Nein, also, genau.
Klar, guck mal auf die Uhr.
Genau.
Ich habe noch nie Fanpost an einen Promi geschrieben.
Ja, habe ich noch nie.
Gut. Jetzt brauchen wir die Hilfe vom Publikum gleich, weil wir drei werden das allein nicht mehr hinkriegen, beziehungsweise wir vier. Die Majestät spielt gerne mit. Sie liebt dieses Spiel. Wir spielen, ich habe es eben schon mal ganz am Anfang einmal kurz genannt.
Ja.
Mein Lieblingsspiel. Ich packe meinen Koffer.
Oh mein Gott.
Du kennst die Regeln? Einer sagt was vor, ich packe meinen Koffer.
Ja, und dann muss er
wird es weiter wiederholt. Dietmar, du fängst an.
Komm nie drum.
Ja. Ich packe Gesundheit. Ich packe meinen Koffer und packe mein Taschentuch ein.
Ich packe meinen Koffer und packe ein mein Taschentuch und ich packe ein meine Bürste.
Ich packe meinen Koffer und packe ein mein Taschentuch, meine Bürste und meine Zahnbürste.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Taschentuch, eine Bürste, meine Zahnbürste und Nasenspray.
Ich packe meinen Koffer und packe ein mein Taschentuch, meine Bürste, meine Zahnbürste, mein Nasenspray und mein Achselhaar.
Schön. Hä? So ist Dietmar. Ich packe meinen Koffer und packe ein meine Bürste, meine Zahnbürste, mein...
Nein, erst ganz
Taschentuch. Taschentuch, du hast angefangen. Das Taschentuch, die Bürste, die Zahnbürste, das Nasenspray, das Achselhaar und meine Managementbibel.
So, ich packe meinen Koffer und packe ein mein Taschentuch, meine Bürste, meine Zahnbürste, mein Nasenspray, mein Achselhaar, meine Managementbibel und meinen DB Navigator.
Ah, sehr gut.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Taschentuch, meine Bürste, eine Zahnbürste, mein Nasenspray, mein Achselhaar, meine Managementbibel, mein DB Navigator und mein Handy-Ladekabel.
Oh mein Gott, ich packe meinen Koffer und packe ein Taschentuch, meine Bürste, meine Zahnbürste, mein was war das? Deo-Spray? Was war das? Deo?
Nee.
Gibt's Publikumsjoker? Zahnbürste,
Nasenspray, Achselhaar, Managementbibel, DB-Navigator. Und das letzte habe ich jetzt.
Ladekabel,
meine Güte.
Ich glaube, die ist raus.
Und meinen Scheurebewein.
Ah.
Ich packe meinen Koffer, packe ein mein Taschentuch, meine Bürste, meine Zahnbürste, mein Nasenspray, mein Achselhaar, meine Managementbibel, mein DB-Navigator, mein
Ladekabel
und ich habe nicht zugehört, verdammt.
Scheurebe.
Die Scheurebe. Und meine mobile Tarantel. Meine mobile Tarantel.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit mein Taschentuch, meine Bürste, meine Zahnbürste, mein Nasenspray, mein Achselhaar, meine Managementbibel, mein DB-Navigator, mein Ladekabel, meine Scheurebe, meine mobile Tarantel. Und meinen Klappbecher. Für Zugfahrten.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Taschentuch, eine Bürste, meine Zahnbürste, mein Nasenspray, mein Achselhaar, meine Managementbibel, mein DB-Navigator, mein Handy-Ladekabel, meine Scheurebe, meine mobile Tarantel, mein Klappbecher und mein WLAN-Passwort.
Oha, was willst du denn damit?
Oh mein Gott. Ich packe meinen Koffer und packe ein mein Taschentuch, meine Bürste, meine Zahnbürste, mein Nasenspray. Mein Achselhaar, meine Managementbibel, mein DB-Navigator, mein Ladekabel, meine Scheurebe, mein... What war das?
Mobile Tarantel.
Mobile Tarantel, da kommt doch kein Mensch drauf. Mobile Tarantel. Und jetzt bin ich raus.
Mobile Tarantel.
Klappbecher.
Klappbecher.
Klappbecher, WLAN-Passwort und mein... Chichi-Chichi-Bang-Bang Automobilmodell.
Hä? Oh, ich fürchte, heute bin ich raus. Ich packe meinen Koffer, ich packe ein mein Taschentuch, meine Bürste, meine Zahnbürste, mein Nasenspray. Es ist immer dein Zeug, ey. Mein Achselhaar, meine Managementbibel, mein DB-Navigator, mein Ladekabel. Brauchst echt viel Hilfe heute. Vorher war er ja noch.
Scheurebe.
Die Scheurebe, die Management-Bibel, eigentlich habe ich verloren, ich mache weiter. Mein Klappbecher, mein WLAN-Passwort, meine Chichi-Chu-Cha-Ti-Tu-Auto-Ding.
Chichi-Chichi-Bang-Bang.
Chichi-Chichi-Bang-Bang-Auto-Modell. Ja.
Und gute Laune.
Und meinen wunderbaren Rödelsee-Boxbeutel.
Also ich packe meinen Koffer und packe ein. Mein Taschentuch, meine Bürste, meine Zahnbürste, mein Nasenspray, mein Achselhaar, meine Managementbibel, mein DB-Navigator, mein Ladekabel, mein... Was kam das im Ladekabel? Scheurebe. Hatte ich schon? Erst kommt die Scheurebe. Scheurebe. Aber dann kam die Managementbibel. Dann die mobile Tarantel. Mein Klappbecher kam dann. Dann kam das WLAN-Passwort, was unsinnig ist. Aber dann kam die Chichi Mobil irgendwas, ne?
Genau. Alle die Chichi-Chichi-Bang-Bang.
Nein, Chichi-Chichi-Bang-Bang, irgendwas. Dann kam dieser Wein hier, die Scheurebe Rödelsee. Ich packe dann ein, meine kleine Spielzeug-Güterlok, Günni heißt die. Die gibt es auch im ICE-Bordbistro für Kinder. Günni wird eingepackt.
Genau, bitteschön, in der Wortreihe.
Ja. Nein, wir nehmen nur Günni. Günni die Lok.
Der beste Kofferpackgast aller Zeiten.
Genau.
Wahnsinn. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ja. Taschentuch, Bürste, Zahnbürste. Habe ich jetzt schon mein Ladekabel eingepackt? Ja, ne?
Erst das Nasenspray.
Ach Gott, mein Nasenspray, genau, Nasenspray. Dann Achselhaar, dann die Managementbibel, den DB-Navigator, dann mein Ladekabel, dann kam die Scheurebe, die mobile Tarantel, der Klappbecher, mein WLAN-Passwort, dann der Chi-Chi-Chi-Chi-Cheng-Cheng-Auto-Dingsbums. Dann kam...
Hier der Wein, Scheurebe.
Der Scheurebe-Rödelsee-Dingsbums dort. Genau. Dann kam Günni. Und dann kommt mein Tasca Mixcast 4.
So, wehe, du schaffst das. Wehe, du schaffst das.
Taxa Mixcast.
Ich glaube, ich bin raus einfach aus der Nummer.
Mit Zungenbrechen. Aber ich würd sagen, Sigrid hat gewonnen. Yay!
Immer gut als Aussage, genau.
Sehr schön. Ich denke, wir kommen jetzt zu dem Teil, der Sinn macht, nachdem wir drei Weine verkostet haben.
Yes, ja.
Der Zungenbrecher.
Ja.
Oh Gott.
Sigrid, ich hätte hier für dich die Nummer 1.
Gerne. Wir konzentrieren uns und sagen die Nummer 1 Zungenbrecher. Sigrids Schienengüterverkehr schickt schwere Schienen schnell nach Schwerin. Schnelle schwere Schienen schickt Sigrids Schienengüterverkehr nach Schwerin. 66 schweigsame Schienenschleifer schleifen schwitzend 66 schwere Schienen. Schwitzend schleifen 66 schweigsame Schienenschleifer 66 schwere Schienen. Schlecht geschmierte Schienenweichen schleppen schräglich schrill bei Schneeregen. Bei Schneeregen schleppen schlecht geschmierte Schienenweichen schrecklich schrill.
Yeah.
Ja, wunderbar. Ah, ja, ne? Also. Genau, mein Lieblingswort ist Schienenschleifer. Schweigsame Schienenschleifer. Wenn du Schienen schleifst, dann bist du schweigsam. Egal, ob du was redest oder nicht, es hört eh keiner.
Exakt. Dann darf auch gleich Thomas ran.
Der Deutsche Bahn Donnerlokführer dirigiert dauerdröhnend, doch dezent diszipliniert, den dreifach dieselnden, donnernden Doppellastwaggonzug durchs dicht gedrängte, dampfende, drahtdurchzogene Gleisgewirr der Großstadtgrenzen. Das wechselt jetzt auch von D zu G, verdammt. Während der Weichenstellenabschnittsbevollmächtigte mit verwegen, verworrenem Verstand verfrühte Verspätungsmeldungsvermerke mit verspäteten Verfrühungsvermerken verwechselt, was zu vertragverwickelten Verkehrsverzögerungsverkettung führt. Die verzweifelte Zugzeitzeichner, was sind Zugzeitzeichner, zum zeitzerknirschten Zungenschnalzen zwingen. Dabei verheddert sich der verunsicherte Verschubverantwortliche in verschlungen, verschraubten Vorschriftenverzeichnissen, während der fahrplanverfesselte Fahrdienstleiter versucht, die verstopfte Verkehrssituation mit verbal verfehlten Verfügbarkeitsverlautbarungen zu verbessern. Vergeblich. Schließlich verflucht der vollgefahrene Fahrgastführer die verworren, verwobene Welt der Weichen, während der Lokführer lachend lautlos weiter durch das lärmende Linienlabyrinth lässt.
Wow! Nicht schlecht, nicht schlecht, mein Freund.
Verschubverantwortlicher ist ein genialer Begriff. Den gibt es, glaube ich, in Österreich.
Horsi, I hate you.
Mit Sicherheit gibt es das in Österreich. Weil in Österreich haben wir so einiges, ja?
I hate you.
Ja, das ist doch schön.
Jetzt hier weiter.
Das erreicht habe, freue ich mich. So. Scheurebenschenker schenken Scheureben scheu in schicke Scherben. In schicke Scherben schenken scheue Scheurebenschenker Scheureben scheu. 17 schwäbische Scheurebenschwenker schwenken 17 schwere Scheurebenschwenker. Schwere Scheurebenschwenker schwenken 17 schwäbische Scheurebenschwenker. Scheu beschnuppern Scheurebenschnüffler Georg Scheus schönste Scheurebenschätze. Georg Scheus schönste Scheurebenschätze beschnuppern Scheu Scheurebenschnüffler.
Wahnsinn!
Wow! Da merkt man den Schauspieler. Wir sind gut, aber das war Güter.
Güter.
Das wollte ich nicht als Trunkspruch machen. Also.
Okay, so, Zivi.
Wenn in Rheinhessen hungrige Hefekuchenhelden beim heiteren Herunterschlingen herrlich herzhafter Hausmannskosthäppchen das hochheilige, heimatlich essentielle Essensethos vergessen, beginnen gestresste Gastgeber das gutmütig gegarte Gericht gereizt zu gestikulieren, sodass sich die selbsternannte Serviergesellschaftin in seltsamen Soßenorgen suhlt. Denn in Rheinhessen heißt es, Essen ist essentiell. Essentiell ist beim Essen zu vergessen, existenziell fatal. Wer also beim essensgeselligen Essvergnügen das essentielle Essenserlebnis entgleiten lässt, der lässt letztlich das Lob des Landlebens leiden und so stressen sich selbst die sattesten Suppenschlürfer, sobald sich jemand wagt, das wesentlich essentielle Weinglaswinken wegzulassen, was wiederum die Essensrunde restlos reizt und die rheinhessische Ruhe restlos ruiniert.
Wow! Ja.
Großartig! Ja, du hast den geschrieben, oder was? Ja, ja, ja. Heimlich geübt.
Nehmen das als gut. Lob.
Den kannte er doch auswendig.
Ja.
Sagt er jedes Mal zur Begrüßung.
Wie es immer ist, der Zungenbrecher beschließt so langsam diesen Podcast.
Ja.
Wir haben noch Wein.
Den werden wir jetzt gemeinsam, und wir haben oben noch sehr viel mehr Wein stehen, jetzt noch gemeinsam verkosten. Wir haben ja heute zum ersten Mal eine Live-Übertragung nach oben. Das haben wir gar nicht erzählt, ne? Eine Live-Übertragung nach oben, weil richtig, wir heute so viele Gäste haben. Ja, so
Public
oben auch noch welche sitzen.
Public Viewing, ne? Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt, was die Gäste gleich sagen.
Was die gleich sagen. Überhaupt noch da sind, das wissen wir gar nicht. Ja?
Also ich vermute, in welchem Zustand sie sind.
Ja, und wir haben jetzt welchen Wein die für richtig gut befunden
wir haben. Wir danken den Leuten beim Public Viewing. Wir danken den Leuten, die uns zugehört und zugesehen haben, knappe 2 Stunden lang inzwischen. Ja. Wir danken dem Publikum, das beste Publikum, das wir heute hatten.
Ja.
Danke an die Regie, danke, liebe Majestät. Dietmar, irgendwie auch danke an dich.
Irgendwie auch danke zurück.
Wir werden ja seit einigen Monaten unterstützt von der Josephinenhütte und deshalb als herzlichen Dank an dich, Sigrid, 2 Universalgläser, jetzt bin ich da schon ein Zungenbrecher drin, 2 Universalgläser von der Josephine und als Dank für dich, danke an alle, es war eine wunderbare Folge, es hat riesig Spaß gemacht mit dir, wir haben super viel gelernt.
Ja. Wir waren auch wahnsinnig aufgeregt und haben uns richtig gefreut.
Waren wir?
Ja. Also ja.
Gefreut hat mich sehr. Gefreut
du nicht. Ja. Ja, ich war sehr aufgeregt, ja. Aber die Aufregung hat sich dann sehr schnell gelöst. Und wie immer, wie es bei unserem Podcast so inne ist, hat unser Gast das letzte Wort.
Oh, das ist sehr freundlich, dass die Frau das letzte Wort hat bei euch. Ich habe gerade in die Josephinenhütte in die Verpackung geschaut und es sind wirklich 2 richtig wunderhübsche Gläser drin. Ihr könnt die jetzt im Podcast nicht sehen, die sind so ein bisschen gewölbt. Die sind richtig, richtig gut. Meine Aufgabe wird es jetzt sein, selbige mit der S-Bahn nachher nach Hause zu bringen. Was mir gelingen wird im Übrigen. Und ansonsten ganz herzlicher Dank für diese echt spannende Diskussion. Ich wusste auch nicht so richtig, worauf ich mich einlasse. Mein Winzer Thomas Kroll wollte mich heute unterstützen. Der ist aber krank geworden. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das jetzt alleine, Thomas. Aber der Wein ist gekommen und er hat mir heute am Telefon nochmal diktiert, so ein paar Sachen, weil ich habe gesagt, sag mal ein bisschen was, ne? Wie viel Hektar, wie viel Liter, wie viel Weißwein, wie viel Rotwein, alle diese Sachen, ne, hat er mir heute nochmal diktiert, damit ich sie mal einmal aufschreibe, weil ich das ganz wichtig fand. Und ich danke euch für diesen großartigen Podcast in Vino, wer, wie, was. Danke.
Dieser Podcast wird produziert von ASK, der Kommunikationsagentur in Berlin.